Starten wir mal die Aufnahme. Wir haben die 107, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Ich bin ein bisschen... Ich glaube, ich werde mich heute mal vornehm zurückhalten.
Warten wir mal ab. Das Urteil werden wir am Ende dieser Folge berichten.
Ich habe heute Vormittag schon 2 Stunden Screencast aufgenommen. Wow. So eine Anleitung von einem neuen CRM-System, was wir machen und was wir einführen. Und das war schon ganz schön beansprucht.
Und das musstest du jetzt extra heute machen, oder?
Das Problem ist, wir führen das am 1. Februar ein. Wir führen das am 1. Februar ein. Da sollten die Leute zumindest schon mal jetzt die nächsten 3 Wochen noch sich drin vertiefen können. Mhm. Insofern, ja, ich musste das jetzt heute machen.
Bist du noch krankgeschrieben eigentlich? Oder bist du offiziell wieder, also jetzt bis auf Erkältung oder Omikron hoffentlich nicht, aber bis auf Erkältung.
Ich bin in der Arbeit. Also das, es geht ja auch wieder. Also ich habe jetzt, es ist nur ein bisschen druckempfindlich auf der Brust. Also wenn ich mich aus Versehen auf den Arm meines Sohnes rolle, wenn er bei uns im Bett schläft, dann tut's noch ein bisschen weh. Aber oder mein Sohn mir reinboxt aus Versehen in der Nacht, dann tut's noch ein bisschen weh. Aber so im täglichen Einsatz habe ich jetzt keine Probleme mehr.
Es ist schön, dass du sagst, dein Sohn macht es wenigstens aus Versehen. Meine Tochter Große macht es mit voller Absicht und findet es unterhaltsam. Aber ich befürworte das auch, deswegen ist es in Ordnung.
Ja, das war, also tatsächlich, er ist ja relativ aktiv, sagen wir mal so. Und er springt gern auf einen zu und hüpft dann auf einen drauf. Und da gab es schon so während der ersten Wochen so ein paar Situationen, wo es nicht so gut war.
Denk dran, Papi ist gerade fragil.
Ja. Also das ist schon, aber ist alles gut gegangen und ich denke mal, das ist jetzt auch schon wieder angewachsen, ist halt noch nicht ganz hundertprozentig, aber ich habe jetzt keine Beeinträchtigung mehr, also ich kann die üblichen Dinge tun, die man so tut.
Also wenn wir uns dann nächste Woche endlich zur Aufnahme des Podcasts, der Episode 100 hier treffen, dann machen wir keinen Bärhack und klatschen uns nicht wie echte Männer so.
Machen wir Gorilla-mäßig das nächste Woche.
Nö, aber ich wollte es nochmal wieder anbringen. Und ich habe Urlaub nächste Woche, also.
Schon wieder?
Ich hatte erst Urlaub eine Woche und jetzt nehme ich eine Woche Schlafurlaub, weil Leonie gerade nicht vorhat. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut, wenn derjenige, der den Podcast aufzeichnet, jetzt einfach komplett hier raus verschwindet.
Ich bin nur irgendwie Teams.
Aus Teams, okay.
Teams sagt, mir ist erst ein Fehler aufgetreten. Ach was.
Wir haben es mitbekommen. Also ist er wieder da.
Da bin ich wieder. Ich war ja nicht wirklich weg.
Bin kurzfristig echt erschrocken.
Oh, aber
also als du wieder zurückkommen bist.
Was bin ich?
Du musst dich in Teams noch stumm schalten. Ich schalte dich stumm.
Okay, jetzt
bin ich. Ich habe. Ja.
Sehr gut. Ich würde sagen.
Fahr doch mal ab.
Ich fahr doch mal ab. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Hier. Ach Gott, ich habe hier mein Reaper ist so weit unten, dass ich statt auf die Buttons in Reaper mal auf meinen Dock klick.
Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 107 und wir wünschen ein frohes neues 2022 wird doch bestimmt viel besser als 2021. Vor allem mit dem Metaverse und allem, was noch mit dazukommt, ein paar Omikron-Varianten und mehr. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen weiter das griechische Alphabet kennenlernen. Ja, nein, aber so ein Jahreswechsel ist ja dann noch immer schon immer ganz schön. Habt ihr Wie ist es bei euch? Feiert ihr Silvester oder ist es jetzt gerade in Zeiten von Corona erstmal eher so, boah?
Nee, also wir haben schon ein bisschen gefeiert. Wir haben so eigentlich traditionell immer mit zwei Familien zusammen gefeiert. Mhm. Und wir haben das dieses Jahr auch wieder gemacht. Wir haben uns am 30. getroffen und haben dann quasi den Silvestertag miteinander verbracht und dann gemeinsam in das neue Jahr gefeiert. Und dann am 1. haben wir uns wieder getrennt. Und alle getestet.
Am 31. habt ihr euch getroffen, oder?
Nee, am 30. Also wir haben quasi, das war in Windach und die eine Familie kommt aus weiter weg und die hat dann quasi, wir haben uns dann einfach zum Abendessen getroffen und dann, dass wir dann quasi den ganzen Silvestertag miteinander verbringen können.
Ach schön.
Und da wird dann gekocht und keine Ahnung, sonst war eigentlich ganz nett. Und natürlich alle geboostert, getestet und im Innenraum nur mit Maske.
Das ist schön, dass du das sagst. Das ist jetzt so wie so ein Disclaimer inzwischen, den man anbringt, wie bei Fernsehserien, die aufgezeichnet werden mit Publikum. Da steht dann, wird auch immer eingeblendet, das Publikum ist geimpft, genesen, geboostert, getestet. Naja.
Ja. Also das habe ich gestern oder vorgestern auf Sky diese Harry Potter Reunion gesehen.
Ja, weißt du,
auch da steht's dabei. Diese Sendung wurde aufgenommen vor 2020 und so. Also es ist wirklich teilweise total lächerlich, wo man sich jetzt schon manchmal fragen muss. Also
ja, aber es ist ja halt tatsächlich so. Also wir haben im Geschäft kurz überlegt, ob wir, also wir haben so eine Charity-Aktion über Weihnachten gemacht und wollten eigentlich so eine Scheckübergabe planen und kannst halt einfach nicht machen. Entschuldigung, kannst du einfach nicht machen. Wird halt gleich wieder auf den Social Media dann wieder entweder von den Spinnern gesagt kriegst, die machen es richtig, die kümmern sich um das nicht, um das Gespenst da, und von den anderen kriegst halt, ist ja verantwortungslos, dass sie jetzt hier zu der Zeit so eine persönliche Übergabe macht.
Also wir haben Silvester eigentlich sehr traditionell verbracht. Wir haben uns mit einer befreundeten Familie getroffen. Mit denen treffen wir uns aber sowieso jede Woche. Also deswegen war das egal. Ganz gemütlich.
Kenne ich die Familie? Ich glaube, die Familie kennt,
nein,
oder?
Nicht nein,
die Familie?
Nein,
andere Familie, okay.
Aber wir kennen uns ja schon seit, ich glaube jetzt, 30 Jahre. Und wir haben uns halt getroffen und haben fürchterliches Raclette gegessen und um 12 halt mal rausgegangen und so. Aber es war eigentlich alles ganz, ganz, ganz harmlos. Also wenn man jetzt mal ehrlich ist, wir sind in dem Alter und unsere Kinder sind in dem Alter, da macht es keinen großen Unterschied mehr, ob jetzt gerade Silvester ist oder ein normales anderes Wochenende. Mhm. Man sitzt halt ein bisschen zusammen, man isst zusammen, man trinkt vielleicht ein Gläschen zusammen und dann irgendwann um des Nächtens geht man halt wieder oder man wird verlassen. Also alles ganz, ganz harmlos.
Wie viel Käse ist bei euch übrig geblieben?
Also ich esse ja kein Käse.
Okay, deswegen hat er gesagt, fürchterliches Raclette.
Ich glaube, Raclette
ohne Käse ist aber ein bisschen uncool wahrscheinlich, oder?
Ja, wir haben, die Jungs haben einfach nur Bratwurstsemmeln gegessen, weil wie gesagt, wir haben halt draußen den Grill angeschmissen, haben halt ein paar Bratwürstel drauf gemacht und dann haben wir Bratwurstsemmeln gegessen, weil dieses ganze Raclette, dieses stundenlange da rumsitzen und warten, bis das Pfännchen, also nee.
Das ist das Beste.
Ja, das ist halt Geschmackssache. Das ist nicht meins. Und wir wollten aber das den Frauen was Gutes tun, weil lieben das. Die Kinder lieben das auch so. Und dann haben wir gesagt, komm, dann.
Du isst kein Käse. Du hast aber doch mal einen Weißlacker gegessen.
Ja, ja, es ist auch tatsächlich so, ich vertrag Käse nur allgemein nicht so ganz gut und nicht immer ganz gut. Aber sowas wie Weißlacker und solche Sachen, die oder Feta, was ja ungefähr das gleiche ist, aussieht. Also zumindest optisch.
Okay, dann sehen wir uns das, hören wir uns das nächste Mal.
Ja, komm, optisch.
Du meinst nächstes Jahr?
Optisch ist das jetzt kein Riesenunterschied gewesen. Aber nee,
optisch nicht, aber.
Sowas mag ich eigentlich schon ganz gern, aber es ist, also so, nee, bin jetzt kein so ein Käse. Ja. Mein Körper sagt mir, Käse mag ich nicht so gern.
Nee, wir haben
mag Käse aber eigentlich schon gern.
Wir waren ja 6 Erwachsene und 5 Kinder. Und ich bin halt zu meiner Käserei-Fachverkäuferin gegangen und habe gefragt, wie viel man denn so Raclette-Käse für 6 Erwachsene und 5 Kinder braucht. Und dann hat sie gesagt, oh,
ein Kilo.
Nimmst mal 3 Kilo. Dann habe ich mir kurz so überschlagen und gedacht, oh, das ist aber schon ordentlich viel Käse. Ja, wenn Kinder nicht so viel essen, dann nehmen sie halt 2. Also gebraucht haben wir 1.
Das aber allein an der Aussage weiß ich, dass meine Frau nicht dabei war. Ich müsste es nicht wissen, weil meine Frau beim Raclette tatsächlich, glaube ich, alleine 300-400 Gramm Käse essen kann.
Okay. Tja, nee, ich mag schon Käse, aber mehr wie 1,5 Scheiben so pro Pfändchen mag ich dann nicht mehr. Und dann.
Ja, muss halt 12 Pfändchen essen.
Dann ja, genau. Ja, aber das ist dann.
Und dich nicht mit so Sachen wie Kartoffeln oder sowas.
Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich waren es die Kartoffeln. Aber und vielleicht hätte man dann ja einfach irgendwann an Neujahr mir so ein Kilo Pfropfen Käse aus dem Magen rausoperieren müssen.
Also mit dem Baguette, das ist ganz lustig. Wir haben bei uns, das war auch mal an Silvester. Das dürfte jetzt so 20 Jahre her sein. Da gab es bei uns so dieses, ja, haben wir genügend Baguette und da waren wir auf einer größeren Feier und dann irgendwann hat einer gesagt, ach, wird schon reichen. Und dann ist er gekommen und hat tatsächlich pro Person ein Baguette dabei gehabt. Und seitdem ist bei jeder Aktion, egal ob das ist Grillen im Sommer oder, also egal bei was ist, wenn es heißt Baguette, dann heißt immer nur, aber du weißt schon, ein Baguette pro Person. Und so läuft das Wahnsinn. Also Baguette, ist immer ganz lustig. Also
Ist das bei Friends oder How I Met Your Mother? Ne, ich glaube, es ist How I Met Your Mother, ich glaube, bei Barney in der Firma, du musst immer der Guy sein.
Ja, genau.
Also es gibt da irgendwie den Witze-Guy und den Wetten-Guy und das ist halt der Baguette-Guy. Ist gut, wenn man so jemanden hat.
Es ist bei How I Met Your Mother, das habe ich nämlich letztens fertig geguckt.
Jetzt kurz bevor How I Met Your Father kommt.
Kommt das jetzt wirklich? Also ich habe das irgendwann mal aus den Augen verloren.
Ich glaube, sie drehen jetzt, glaube ich, gerade.
Aber ich glaube, das ist doch totally unrelated, oder? Es ist nicht irgendwie so ein Crossover, das dann auf das Ende von How I Met Your Mother zuspitzt, sondern es ist wirklich was komplett anderes, oder?
Ja, ich glaube, spielt nicht die Mutter mit.
Oder also ich glaube, das war der ursprüngliche Plan und dann haben sie es aber irgendwann mal wieder geändert, weil sie irgendwie gemeint haben, das ist dann albern. Wenn man das Ende dann ja quasi schon kennt.
Aber ich finde trotzdem, dass es albern ist.
Ja, nein. Aber es gibt ja viele andere schöne Sachen anzuschauen.
Mit was schaut man denn sowas an?
Es begab sich zu einer Zeit kurz vor Jahresende, wo ich ich weiß gar nicht mehr, wie es darauf rausgelaufen ist. Also ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir einen neuen Fernseher zu kaufen, weil meiner einfach viel, viel zu klein ist. Also der war 12 Jahre alt, der war wirklich gut, aber ich wollte eigentlich immer schon einen größeren haben, weil einfach 4K und so und einfach so Filme anschauen macht natürlich auf einem größeren Leinwand schon mehr Spaß. Und dann schreibe ich so in unseren Nerd-Chat, den ich mit Martin und einem Freund habe, was man denn für so einen Fernseher nimmt. Und dann hat sich das so ein bisschen zugespitzt.
Sind wir mal ehrlich, du wolltest nicht, obwohl es das beste Angebot war, was war es, ein 83 Zoll LG?
86 Zoll Fernseher. Ja, natürlich war es ein super Angebot, aber meine Frau wäre, glaube ich, nicht damit einverstanden gewesen, dass ich die komplette Wohnzimmerwand zerlegen muss, um den Fernseher aufzubauen. Insofern habe ich mich auf einen 75 Zoll eingeschossen und eigentlich wollte ich einen LG haben. Was war? Ach genau, da war ein Angebot beim Mediamarkt. Der war dann aber nicht mehr lieferbar, beziehungsweise konnte ich nicht bestellen, weil irgendwie wahrscheinlich alle den bestellen wollten. Und dann postet mir Martin noch so einen Link auf so ein, auf ganz, also erstmal habe ich gedacht, ganz dubios, irgendwie so Euronics XXL Partner irgendwo in Bremen oben. Ein Fernseher, der normalerweise so 2.300 € bis jetzt gekostet hat, plötzlich für 1.300 irgendwas. Und dann habe ich gedacht, naja, Martin hat immer die guten, die besten Empfehlungen, den bestelle ich jetzt einfach mal. Und ja, der ist dann ein paar Tage später gekommen, über eine äußerst dubiose Spedition, wo ich dann so als zweiten Punkt so gehabt habe, oh, geht das jetzt gut? Dann hat auch noch der Händler angerufen und gesagt, also den, wo sie, also es war volle Vorfreude und ich war eigentlich sicher, dass die anrufen und sagen, gibt's nicht für den Preis, das war ein Auszeichnungsfehler oder sowas. Dann hat natürlich am Tag drauf der Händler angerufen und gesagt, wir haben jetzt ein Problem mit Ihrer Bestellung. Und da habe ich schon gedacht, okay, der sagt mir jetzt, gibt's nicht um den Preis, ist viel zu billig. Und dann sagt er, ja, den Fernseher, den ich mir ausgesucht habe, den gibt's jetzt nicht mehr. Aber er kann mir für den gleichen Preis den nächst höherwertigen geben. Dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Und der ist dann tatsächlich gekommen. Spedition habe ich dann unterwegs nicht erreicht. Die wollten eigentlich am nächsten oder zwei, drei Tage später kommen. Da war ich aber nicht zu Hause, weil der Zeitslot irgendwie so 8 bis 18 Uhr war. Und ich das natürlich nicht wusste, ob ich da daheim bin oder ob da zufällig jemand da ist. Da wollte ich nachfragen, ob die vielleicht genauer sagen können, ob sie vormittags oder nachmittags kommen zumindest. Hab dann 2 Tage lang niemand erreicht, hab dann schweren Herzens den Termin verlegt auf einen Tag, wo ich dann schon im Urlaub war. Und tatsächlich am 23. Dezember, also kurz vor dem Christkind, kam dann ein LKW-Fahrer, beziehungsweise ein total verranzter LKW ohne Aufdruck in meine Einfahrt gefahren. Hat total liebevoll den Fernseher auf seine Ladebordwand gewuchtet und da war ich ja noch ein bisschen angeschlagen, also da konnte ich mir eigentlich auch nicht viel helfen und er hat dann diesen Fernseher quasi bei uns in den Gang gezogen und hatte ich den Fernseher da und ich muss sagen, also der Tipp von Martin, das ist ein Sony X75J93 ist es jetzt geworden.
Ja.
Das ist schon sehr schön. Das ist ein Edge-Lit-LED, wie ich lernen musste. Das ist quasi so das zweitbeste für OLED. Und
Nicht vergleichbar. Nein, ich finde, das kann man nicht sagen. Also es ist halt so, es gibt halt normales, es ist übrigens kein Edge-Lit, weil Edge wäre das nicht ganz so gutes, sondern es ist ein Local, Full Array Local Dimming, also heißt es, also das ist quasi, dass die Pixel in Arrays hinterleuchtet sind und nicht wie beim Edge nur die Seiten und die, also oben, unten, links und rechts beleuchtet, sondern es ist in Arrays und das ist immer die Frage, wie viel es ist, wie klein diese Arrays sind, ist es hinterleuchtet. Es gibt von Samsung und LG, die hätten das auch noch mit Mini-LED, da bist du aber dann schon mal nochmal deutlich teurer und OLED ist einfach nur selbstleuchtende Pixel, eine ganz andere Technologie, aber kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Ich glaube, beide haben definitiv ihre Daseinsberechtigung und OLED ist nicht zwangsläufig immer besser als Full Array Local Dimming.
Genau, also ich habe immer schon ein bisschen auf diese OLED-Fernseher geguckt, aber ich hatte so ein, meine Schmerzgrenze waren eigentlich 1.400 €. Das war so meine Schmerzgrenze, wo ich gesagt habe, ich gehe davon aus, dass der Fernseher wieder so 12, 13 Jahre hält vielleicht. Die ersten 8K-Fernseher sind jetzt ja auf dem Markt. Das wollte ich mir jetzt eigentlich noch nicht antun, weil ich glaube, dass es in absehbarer Zeit da keine großen Medienbezugsmöglichkeiten dafür gibt. Insofern habe ich gesagt, der reicht jetzt gut von der Auflösung, der sieht echt gut aus. Und weil Martin eben auch gesagt hat, dass diese OLED bei Tageslicht manchmal ein bisschen schwierig sind. Wir haben halt einen relativ hellen Raum und es soll natürlich auch, wenn der Kleine mittags seine Siesta macht, seine Pause macht, wo er eine Viertelstunde Fernsehen schauen darf, soll es dann natürlich auch einigermaßen gut sein. Insofern habe ich dann, abgesehen vom Preis dann ganz banal, weil so ein 75 Zoll OLED bist ja locker bei 2.500 bis 3.000, habe ich mir dann gesagt, LED reicht mir grundsätzlich mal aus. Und wie ich sagen muss, alles super. Absolutes Highlight, was ich jetzt so nicht erwartet hätte, sind Bilder anzuschauen. Also wirklich, wenn du, ich speisen ja quasi nur über ein Apple TV. Ich habe ja kein lineares Fernsehen oder sowas. Geht alles über ein Apple TV und da hast du ja diese Fotos-App drauf, wo du einfach deine Fotos durchklicken kannst. Und das ist schon geil. Also ich meine, der ist halt jetzt so knapp 3 Meter weg von mir. Und da sieht man sogar auf Hochformatbildern, um was es geht. Also das war halt vorher immer so ein Problem bei den kleinen, beim kleineren Fernseher, der hat glaube ich 48 Zoll gehabt, also war ja jetzt nicht ganz klein, aber halt auf die Entfernung hat man dann bei Hochformatbildern nichts mehr gesehen und das war echt so eine Überraschung, weil wir haben dann eine Dia-Show mal mit Freunden gemacht oder beziehungsweise halt Urlaubsbilder, wo wir gemeinsam im Urlaub waren, angeschaut und das war schon so ein Erlebnis, wo echt cool war, weil da siehst halt echt die Bilder in einem ganz anderen Format, mal in dieser Größe bei den Querformatbildern und halt auch akzeptabel in den Hochformatbildern.
War er denn auf Schwedisch voreingestellt?
Nein.
Ich glaube, ich habe kürzlich mal eine DPA-Meldung gesehen, dass da eine relativ große Kiste von Sony-Fernsehern verschwunden ist. Nein, Quatsch.
Er kam also auch aus dem Sony-Zentrallager. Also ich glaube, das war
schon, oder?
Das war dann schon okay. Also das war, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie geklaut worden ist. Was natürlich schon, um die Geschichte nur abzumachen, was natürlich schon ein Erlebnis ist, ist inzwischen so einen Fernseher einzurichten, weil Sony will wirklich, wirklich, wirklich ganz gern, dass man sich so einen Google-Account anlegt, um den Fernseher nutzen zu können. Das ist, muss man sich irgendwie so vorstellen, wie bei diesen Cookie-Bannern. Da ist irgendwie so ein Button, der ist fast die ganze Größe von dem Fernseher mit, ja, stell mir ein Google-Konto und unten gibt es so einen ganz kleinen Button, so eine Schrift im unteren Eck, wo man sagen kann, nee, ohne Google-Konto fortfahren, dann klicken wir auf nee, ohne Google-Konto fortfahren, dann kommt, ja, aber, wir würden dir wirklich empfehlen, so ein Google-Konto anzulegen und das ohne Witz. Dreimal will der dich auf dieses Google-Konto lotsen, bevor er dann wirklich kapituliert und sagt, na gut, dann hast du halt einen Scheißfernseher, aber dann machst du es halt ohne Google-Konto.
Und gehört Sony eigentlich auch zu den Kackfirmen, die auf ihren neuen Fernsehgeräten Werbung einspielen? Würde man die smarten Funktionen dieses Fernsehers nutzen?
Kann ich nicht sagen. Also
bei Samsung weiß ich's.
Bei LG weiß ich's auch. Mhm. Und man müsste vielleicht jetzt mal dazu noch mal kurz sagen, dieser Sony-Fernseher verwendet als Betriebssystem Google TV. Ja. Also insofern ist es, dass er jetzt sagt, er möchte ein Google-Konto haben, mindestens mal nachvollziehbar.
Ja, ja, klar.
Und man muss auch sagen, also ich habe mich da ja auch ein bisschen mit informiert, es ist schon, weil, also vielleicht, ich habe auch einen neuen Fernseher, ich habe, bei mir ist es ein tatsächlich dann letztendlich aus Preisgründen ein LG geworden, weil mir der Sony zu teuer war für die quasi identische Leistung, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und das ist eigentlich schon ganz cool, wenn du halt mit deinem Google-Konto eingeloggt bist und du irgendwie eine Suche machst im Web, dann wird dir halt gleich irgendwie vorgeschlagen, ja, du kannst es mal auf deine Watchlist legen und so. Es ist eigentlich, es hat schon ein paar Vorteile, hat es schon. Also ja, aber es ist mal ehrlich bei LG schon auch anstrengend. Also WebOS ist schon auch ein bisschen anstrengend.
Und ich glaube, Martin, du hast, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung erzählt, wie anstrengend es ist, so ein Fire Stick einzurichten, weil du nicht übers iPhone die Passwörter ausfüllen kannst.
Ja.
Ich habe dann ja tatsächlich nochmal den resettet und habe mir gedacht, ja, vielleicht probiere ich ja doch mal Google aus und habe mich mit meinem Google-Konto angemeldet. und musste dann natürlich auch Netflix und Disney Plus und wie sie alle heißen, installieren. Gut, ich glaube, bei Disney Plus ging es sogar über die App.
Disney Plus geht über die App, richtig.
Aber Netflix musste ich, glaube ich, wirklich mein Konto eingeben. Passwort.
Netflix weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe es ja auch gemacht. Ich habe jetzt alle Apps im Fernseher und alle Apps auf der Apple TV von dem LG. Also es ist ein LG C1 in 65 Zoll, also quasi so der Sweet Spot, den man so hat momentan. Also das ist wahrscheinlich momentan in dem Bereich so der meistverkaufte Fernseher, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Preislich lag er echt super. Also habe ich bezahlt 1700 Euro und habe für 1700 Euro habe ich noch eine Xbox Series S dazu bekommen von Mediamarkt die dann für 250 Euro bei Kleinanzeigen am gleichen Tag noch losgeworden bin. Also es war echt ein wirklich guter Deal. Es ist gemischt. Es ist wirklich gemischt bei mir. Es ist wirklich, wenn du irgendwas anschaust, wo du dich hinsetzt und sagst, jetzt möchte ich eine Serie oder einen Film angucken, also Dune in Dolby Vision ist einfach irre. Also es ist wirklich irre, aber man merkt schon, der Raum muss gut abgedunkelt sein, sonst ist es wirklich schwierig. Klar, maximale Helligkeit gibt's bei OLED nicht so. Das ist und wenn man viel Eishockey anschaut wie ich, ist auch nicht so gut, weil die Eisfläche tendiert dazu, weiß zu sein und weiß wird dann immer zu so einem leichten Hellgrau. Was Film und Fernsehen, also alles was Film, also was Serien und Film ist, ist echt irre gut.
Wieso ist das so? Also ich meine, ich habe ja am iPhone auch ein OLED-Display und da finde ich das Weiß schon sehr, sehr weiß.
Das ist irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei den, du hast ja eine riesige Anzahl von diesen Pixeln, diesen OLED-Pixeln und die können die Spitzenhelligkeit, also diese 800 Nits, Spitzenhelligkeit, also ein OLED hat ja eh nicht so eine hohe Spitzenhelligkeit, ich glaube 700 oder 800 Nits und die können die eben nur machen, wenn das maximal 1% weiß ist und je mehr Weißraum ist, desto mehr nimmt die Spitzenhelligkeit ab. Also das heißt, du hast bei 100% weiß hast du eine Spitzenhelligkeit dann nur noch von 90 Nits oder so. Das ist halt bei
die Energie da nicht unter oder haben die Angst, dass die Arrays da irgendwie überlasten oder sowas?
Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur die neuen. Also es gibt jetzt LG ist ja der einzige OLED-Panel-Hersteller. Also jetzt gibt Samsung kommt mit diesen QD-Panels. Das kommt jetzt noch neu, aber im Prinzip ist momentan LG der einzige Hersteller für OLED-Panels. Und es gibt quasi das normale OLED-Panel, das, was ich drin habe. Und es gibt es von dem G1, also von dem eine Serie höher, der hat das Evo-Panel, das ist schon etwas heller. Oder das ist ja 10% oder 15% heller. Und was ich jetzt eben von so den absoluten Freaks von HDTV-Channel irgendwo, da gibt's so einen Typen, der ist wirklich total verrückt. Bei YouTube müsst ihr mal angucken. Der sagt dann immer so Sachen wie, dass bei den großen Sonys zum Beispiel und bei denen, die jetzt rauskommen 2022, dass die so eine also eine Alu-Backplate oder so Backblade haben, dass die Hitze quasi abgeführt wird. Und es ist zum Beispiel auch so, Stefan, pass du mal schnell auf, wenn du hinten auf deinem OLED noch die Folie drauf hast, weil man sieht es nämlich gar nicht, man muss wirklich die Folie hinten wegmachen, weil die Folie nämlich den Fernseher daran hindert, die Temperatur abzuführen. Ordentlich. Und deswegen muss man da ganz aufpassen, dass die Folien hinten abgezogen sind. Und das ist wohl bei OLED scheinbar immer noch ein thermisches Problem oder so.
Okay. Aber,
also es ist jetzt im täglichen Ding ist es nicht wirklich zu sehen, außer man schaut halt wirklich sowas wie, also wenn du mal versuchst, an einem schönen sonnigen Tag in meinem Wohnzimmer, das ja wirklich auf der einen Seite eine komplette Fensterfront hat, zum Beispiel Expanse anschaust, dann siehst du halt hauptsächlich eine große schwarze Fläche. Ob er jetzt an ist oder nicht, ist relativ schwer. Aber trotzdem, ich bin wirklich nicht unzufrieden. Also überhaupt nicht. Es ist nur so, wenn jemand hört und eben vor dieser Entscheidung steht,
Man muss sich dem bewusst sein.
Genau, man muss sich dem bewusst sein und man muss auch wirklich sich überlegen, was will ich denn damit machen? Will ich untertags auch mal irgendwie was angucken? Weil ich glaube, bei dir, bei deinem, da könnte die Sonne hinten drauf brezeln. Das Ding ist so hell, das ist wahrscheinlich egal.
Also es ist schon krass. Also ich musste mein Apple TV auf Anweisung von meiner Frau auf den Dark Mode stellen. Weil wenn wir so unsere Gemütlichkeitsbeleuchtung drin haben, also so hier die Stehlampe und so Hintergrundbeleuchtung und die den Fernseher eingeschaltet hat, beziehungsweise den Apple TV eingeschaltet hat, dann hat es echt weggeflasht. Also das ist echt so wie in dieser, wo wir wieder bei How I Met Your Mother sind, wo Lily bei Barney im Apartment ist und fragt, wo er denn den Fernseher hat und er die ganze Wand anschaltet. Also es ist echt abnormal hell. Und auch diese, also ich komme ja, wie gesagt, ich meine, mein alter Fernseher war 12 Jahre alt, der hat noch nichts von wegen HDR oder 4K gehabt. Und wie du gerade sagst, dieses Dune, da sind schon Szenen dabei, wo echt beeindruckend viel Farbraum oder so Dynamikumfang auf diesem Bild dargestellt wird. Wenn wirklich so diese dunkle Wüste hast, wo dann irgendwie ein helles Licht von so einem Suchscheinwerfer oder sowas siehst. Mhm. Das ist schon beeindruckend und das macht echt Spaß. Also
Wobei Dune, muss man da dann dazu auch sagen, wirklich so ein Paradebeispiel für einen optisch beeindruckenden Film.
Aber um da einzuhaken, also ich habe natürlich auch, ich habe wie gesagt gerade How I Met Your Mother fertig geguckt und das ist ja quasi nicht ganz auf der anderen Ebene oder auf einem anderen Ebene, auf am anderen Ende der Qualitätsskala, aber es ist halt ein Full HD Fernsehserie aus den 90ern und sogar die sieht gut aus. Also
ich glaube nicht, dass die aus den 90ern
ist. Nee, die ist aus den 2000. aber sogar die sieht gut aus. Also da ist echt was, wo du...
Ja, wobei das jetzt bei Sony schon... Also Sony hat diesen XR-Prozessor und das ist auch, wenn man so quer liest, das sagen alle, das beste Upscaling und die beste Bildqualität aus schlechtem Bildmaterial bekommst du bei Sony. Das ist einfach so. Was ich nur sagen wollte, Dune ist jetzt noch nicht das beste Beispiel. Man muss mal ein paar Sachen angucken. Also vor allem für HDR ist halt Dune nicht so krass, weil es halt sehr einfarbig ist.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht so krass gesättigt.
Ne? Ja, genau. Es ist halt sehr, sehr ocker. Ocker in verschiedenen Ocker-Varianten, könnte man
also
sagen.
Ich kann es nämlich mal kurz von der anderen Seite erzählen. Ich habe einen Samsung-TV, der ist auch so, glaube ich, 13 Jahre alt. Und ich habe da Dune reingetan und in manchen Szenen, wo ich, also ich hatte Dune im Kino gesehen und in manchen Szenen, wo ich wusste, okay, da wird jetzt diese, da geht dann langsam die Sonne auf und du hast auf dieser Wüste so ein leichtes Lila und so ein leichtes Rot, weil das ist im Prinzip halt braun und zwar durchgängig. Mhm. Und dieses Bild, das im Kino so beeindruckend und auch so stimmungsvoll war halt dann in dem Moment einfach so, ja, hat halt irgendwie jemand hingerotzt. Mhm. Also von daher, also ich glaube, die Abstufung ist dann bei den neuen schon anders zu sehen, aber entschuldige Martin, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, also ich wollte nur nochmal, also zum einen gibt's andere, also wenn man sich mal bei YouTube zum Beispiel so ein paar Demo-Geschichten anguckt, das ist schon teilweise verrückt. Was jetzt aber nochmal ganz wirklich, was ich schon einen wichtigen Punkt finde, jetzt gerade, wir sind ja alle so Streaming, Leute, die so Streaming angucken und sich jetzt nicht noch so Scheiben reinhämmern. Man glaubt es nicht, wie unterschiedlich die Bildqualität von dem internen, von der internen App teilweise zum Apple TV ist. Das ist teilweise deutlich schlechter, also wirklich deutlich stärkeres Bildrauschen. Das ist
also von und zu. Also beim
ich fand beim, also das kommt immer drauf an. Bei YouTube ist die interne App deutlich besser und zwar also wirklich viel besser, weil da gibt's wirklich teilweise bei der YouTube-App, die auf dem Apple TV ist, teilweise Artefakte und so. Also wirklich, vor allem, Michi, du könntest, wenn du willst, kannst du mal diese, da gibt's eine Dolby Vision Fireworks, wenn du die mal auf dem Apple TV anschaust, dann geht da das Feuerwerk hoch und auf einmal ist das halt wirklich nur ein Artefakt. Also teilweise ganz, ganz schlecht. Funktioniert in der internen App super. Apple TV, TV Plus, ja, nee, das mal, das Kauffilme, heißt es?
iTunes.
iTunes, genau. Das ist auf dem Apple TV deutlich besser. Also das hat viel weniger Bildrauschen. Ich finde gerade bei Dune sieht man das mit dem Bildrauschen halt extrem. Wenn die Schwenks über die Wüste drauf sind, dann ist das halt in der internen App sehr grisselig, während es auf der Apple TV halt wirklich flach ist, also wirklich sehr gut. Ja, bei Disney Plus ist es wieder anders. Disney Plus hat, da ist das Bild sehr unterschiedlich einfach. Michi, das müsstest du mir wirklich mal angucken, wenn du zum Beispiel Hawkeye in hellen Szenen, perfekt, klasse Bild, wirklich super. In dunklen Szenen fängt es an, so brutal zu rauschen. Also, dass wirklich die Flächen, also die Gesichter komplett wegrauschen. Also, das ist ganz, ganz komisch. Und ich habe, um das vielleicht nochmal zu sagen, ich habe überall die Einstellung mit dem Filmmaker-Mode. Ich weiß nicht, ob es die bei Sony auch gibt, weil man sagt ja, man soll alles nur mit dem Filmmaker-Mode anschauen. Und es ist tatsächlich so, dass macht die Farben schon echt angenehm. Aber
ja, und das wird, glaube ich, bei LG vor allem nicht in irgendeiner Form verbessert und auch keine versucht aus 24 oder 25 oder 30 FPS mehr zu machen.
Also sagen wir so, ich hab ja nur den Apple TV dran und das ist mein einziger Zuspieler. Ich kann das natürlich diese Dinge nicht nachvollziehen, wo mir aufgefallen ist, dass es sonst teilweise sehr stark rauscht war bei Boba Fett, The Book of Boba Fett. Da waren ein paar so Szenen drin, wo bei mir auch ein bisschen unklar ist, ob es vielleicht Absicht war, um so einen Effekt herzuführen, so einen Psychedelic-Effekt schon fast. Aber
ja, wenn du die letzte Folge oder die erste Folge?
In beiden Folgen. In der ersten Folge, wo immer, er so in der Wüste so wegdriftet.
Genau, das ist aber Stilmittel, würde ich sagen.
Und bei teilweise natürlich bei älteren Filmen, ich habe mir Herr der Ringe ein paar Szenen angeschaut. Da merkt man schon auch, dass das halt auf Film produziert worden ist und halt irgendwie, keine Ahnung, kein American Night war, sondern dass die wirklich in der Nacht gedreht haben und oder in der Dunkelheit gedreht haben und da halt sehr hohes Filmgrain dabei ist. Also das sieht man dann halt schon deutlich. Aber es ist jetzt nichts, was mich massiv stört. Es ist halt wirklich, es gehört halt zum Film dazu.
Und Herr der Ringe ist, glaube ich, inzwischen auch 15 Jahre alt. Nee,
länger, doch. 20 Jahre.
20 Jahre schon.
Krass. Also der erste Herr der Ringe war der erste. Nein, stimmt gar nicht. Der zweite Kinofilm mit meiner Frau. Der erste Kinofilm mit meiner Frau war Jeepers Creepers, weil Herr der Ringe ausverkauft war.
Nein, also was ich vorhin
zu dem jetzt einfach Film nur hatte ich auch mal ein Date, aber wir sind nie mehr zusammen.
Also was ich wirklich jetzt nochmal sagen wollte, ist, man neigt ja dazu, immer das Allerbeste kaufen zu wollen und dann zu sagen, und dann studiert man und hört sich Reviews an und alles Mögliche. Und dann ist es tatsächlich aber so, dass uns die Streaming-Anbieter dann doch manchmal einen Strich durch die Rechnung machen. Das wollte ich gerade sagen.
Okay,
Netflix, ja, dann mach du mal. Ja. Netflix hat jetzt mal abgesehen von der Kaufversion von Dune auf Apple TV, also Apple TV hat einfach, brauchen wir gar nicht reden, die beste Bildqualität. Also ist einfach so. Aber Netflix hat in den modernen Produktionen, also in den neuen Sachen, also ich habe zum Beispiel die aktuelle Staffel von Lost in Space angeschaut, das HDR ist einfach wirklich großartig. Da könnte man meinen, also es gibt ja manchmal, kennt ihr noch sowas, wenn man so ins Kino geht und sagt, naja, toll, die Szene haben sie in den Film nur eingebaut, weil es halt ein 3D-Film sein sollte. Und bei manchen solchen Szenen bei Lost in Space war das so wirklich so krass, überstrahlte Farben und das Leuchten, das war teilweise echt irre gut. Also Netflix hat wirklich eine verdammt gute Bildqualität, vor allem bei den neuen Sachen. Also muss man echt sagen, die nehmen da auch, also die nehmen da keine Gefangenen. Die machen, die produzieren halt alles und das, was sie produzieren, produzieren sie wirklich, wirklich gut.
Also was mir bei Netflix halt immer wieder auffällt, die sind auch unglaublich effizient. Also was die Datenmenge angeht. Also ich habe da mal so eine Statistik sehen, also von den Datenmengen, die Streaming-Anbieter in unterschiedlichen Auflösungen zur Verfügung stellen. Da ist irgendwie der letzte war damals, das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her, der letzte war damals Sky, die irgendwie halt
das sind sie, glaube ich, immer noch.
Von der Qualität her jetzt damals nicht so überzeugend waren. Netflix war so von der Datenmenge im Mittelfeld, aber die haben halt auch dann so ich glaube, die machen wirklich viel Optimierung so auf Frame-Basis, wenn dann irgendwie halt wirklich diese Variable Bitrate machen, die halt bis zum Erbrechen, dass die irgendwie vernünftige Filme dann doch in einigermaßen angemessener Qualität rauslassen. Also das ist schon faszinierend. Wir schauen gerade die neue Staffel von Cobra Kai und das ist echt ein Fest, wenn du es so anschaust, wie scharf diese Gesichter auf dem Bildschirm sind und wie wenig da wirklich Artefakte auch in den Kampfszenen drin sind. Das ist schon cool.
Aber schaut ihr auch mit den neuen Fernsehern noch ich bezeichne es so, weil ich es auch noch tue und gerne tue, im Ruckelfilm-Modus 24 Frames in der Sekunde?
Also ich habe beim Apple TV kann man ja einstellen, dass er quasi die Bildrate nicht anpasst, sondern das vom Originalmaterial verwendet. Also das funktioniert.
Also Stefan, ich bin genau anderer Meinung. Da bin ich ja wirklich, Michi wird lachen, aber die Geschichte haben wir bei uns schon in unserer Nerdgruppe schon bis zum Erbrechen exerziert. Es ist einfach so, 24p kannst du nur richtig angucken, wenn du es auch in 24p anguckst. Sonst hast du halt alle paar Sekunden diese Mikroruckler und das ist unerträglich. Ja. Das geht einfach nicht. Dann schaue ich es lieber in der Qualität an, in der es halt auch kam, bevor ich da irgendwas hochgerechnetes zwischen Bildberechnung oder Black Frame Insertion oder was weiß ich. Also das kommt gar nicht in Frage. Und selbstverständlich mache ich das wie Michi auf dem Apple TV eigentlich heißt sogar anpassen. Ich glaube, er sagt dann, er passt die Ausgabe an das Signal an, also an den Inhalt anpassen, genau. Da, also den Ausgang passt er an den Inhalt an und der sagt nicht immer, gib einfach immer 60 oder gib mir immer 50 raus. Nein, aber bei ist klar, wenn du 24p auf 50 auf 50 hochrechnest, dann bleiben halt 2 übrig.
Also und das sieht kacke aus. Also meine persönliche, das ist ein optisches Empfinden. Trotzdem, ich weiß nicht, könnt drüber brechen. Mir ist es mal aufgefallen, dass ich, du kennst ja die verschiedenen Modi im LG auch und es gibt dann Sport und auch den Spielemodus. Und ich habe mal den Fehler begangen, bin dann praktisch über das interne Menü, also war im Gaming-Mode und hab den nicht umgestellt und hab mich verdrückt, keine Ahnung, und hab dann eine Serie rein über Prime und es ist halt einfach hochgerechnet worden und ich hab schon so in den ersten 2 Sekunden gesehen, nee, es ist kacke, aber ich wollte mich selber noch ein bisschen weiter foltern, so wie das dann rüberkommt und es ist eine fucking Soap. Entschuldigung, es wird immer so bleiben. Für mich wird es immer so bleiben. Und auch wenn immer mehr.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das so bleiben wird. Ich glaube, ich glaube, wir werden irgendwann wird es ein natives Format sein. Irgendwann werden wir von diesem 24p, vor allem bei Netflix und Co., werden wir höhere Frameraten bekommen. Und das ist auch gut, dass wir die bekommen, wenn sie nativ sind. Ja, und ich weiß, hier Soap-Opera-Effekt oder das sieht alles aus wie Nachrichten und so, das ist schon richtig, aber ich sag mal, wenn du, also mir fällt das immer auf und ich find's auch im Kino echt schrecklich. Also im Kino, wenn du bei Dune der erste Schwenk über die Wüste oder noch schlimmer bei Bond, bei Bond, wenn du an dem Grab gibt's vorher eine Szene, wo die über die Landschaft schwenken. Das sieht einfach so schrecklich aus. Das ist einfach nicht dafür. Also in Kameraschwenks in 24p sind einfach kacke. Also das ist, da fehlt halt einfach was. Vor allem wenn sie dann schnell sind.
Dafür sind sie nicht gemacht.
Dafür sind sie einfach nicht gemacht. Das ist, vielleicht müsste man da auch irgendwas Variables einführen.
Boah, nee, aber das glaube ich nämlich nicht. Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Das wäre, glaube ich, die absolute Hölle.
Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich war von Dune im Kino da auch enttäuscht, weil das stört mich wirklich bei diesen Schwenks, wenn die zum Ruckeln anfangen, weil das irgendwie immer so hingerotzt ausschaut. Also da war einfach, ich weiß gar nicht, sind die Kinos überhaupt noch analog oder sind das jetzt auch alles Digitalprojektoren?
Ich glaube, das sind alles digital. Beuren,
wenn du warst, sind sie digital auf jeden Fall.
Okay. Ja, wir waren in Kaufbeuren in Junior.
Ja, aber du hast ja dann zusätzlich noch das Problem, dass da ja auch ein brutales Rauschen auf den Bildern war. Also Rauschen und Ruckeln, da war ich, also bei diesen Szenen war ich wirklich sehr enttäuscht. Und das war, wie gesagt, bei Dune so und das war auch bei James Bond so und dann war das noch bei so einem Film so ein da wo es eigentlich nur einen Teil gibt.
Kino?
Ja, da haben die einen vierten Teil nachgeschoben, obwohl es weder einen zweiten noch einen dritten gibt. Aber jetzt gibt es auch keinen vierten. Es gibt nur einen
Echt,
Teil.
Oder? Ja. Ja, das ist aber auch so ein Film, den ich auf jeden Fall nur im Streaming anschaue.
Nein.
Ich habe mich mit meinem Nerd-Buddy, wir hatten die Chance, er wohnt in München, ich weiterhin in Kaufbeuren und wir hatten lange diskutiert, okay, was schauen wir jetzt an? Den da oder den neuen Spider-Man und haben uns zum Glück für den neuen Spider-Man entschieden.
Also Michi, ganz ehrlich, ich mag dich ja, aber tu das nicht. Ich würde am besten sagen, tu es dir gar nicht an.
Ja.
Also nein, also wirklich, nein, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, das ist so zerstörend. Das ist so unfassbar grotesk. Also, ich weiß gar nicht, das manchmal kommt, ihr kennt ja das noch, da gab es doch mal so Scary Movie und dann da gab es so Scream und Scary Movie, so ein Film, der den anderen so auf die Schippe nimmt. Manchmal kommt man sich ein bisschen in diesem Film so
vor. Okay.
Na und, gut. Also du darfst ihn dir gerne, aber gib kein Geld dafür aus.
Nein, das wirklich. Kann ich nicht machen. Also wobei ich ja sagen muss, ich habe für Dune, obwohl ich ihn im Kino angeguckt habe, und genauso wie den Bond, habe ich ziemlich parallel oder sogar davor mir die Filme auf Apple TV gekauft, also auf iTunes gekauft, nur um zu zeigen, dass es einen Markt dafür gibt. Dass sich irgend so ein Manager in seiner Scheißpräsentation hinsetzen kann und sagen, wir haben da 15 Millionen Mal diesen Film vor Kinostart oder zum Kinostart verkauft.
Nein. Der Manager muss sagen, guck mal, der Michi, der hat den gekauft, der ist Influencer, der macht einen Podcast. So rum muss das sein.
Naja. Also ich habe Dune auch jetzt, als es ein bisschen günstiger geworden ist, weil ich habe eh keine Zeit gehabt zum Angucken. Jetzt habe ich ihn für 15 Euro mitgenommen und nicht für 23 Euro. Aber ich werde das in Zukunft noch häufiger machen, weil wirklich Und das tut mir auch echt in der Seele weh, aber die Synchro für Dune ist einfach auch echt grottig. Es tut mir leid, das ist vor allem bei einem Film, die Oscar Isaacs und Pauls Mutter und so. Pauls Mutter spricht britisches Englisch. Also außerdem sind das alles mehr so Einzeiler. Mhm. Das ist alles wahnsinnig gut verständlich und alles wirklich toll, aber das hat halt eine ganz andere Gefühlslage, wie die sprechen. Mhm. Und also ich werde das auch machen, einfach weil ich echt mittlerweile Deutsch. Deutsch tue ich mir echt schwer. Hm. Außer jetzt bei Netflix-Serien, die in Spanisch sind. Da ist Deutsch oft noch besser als das Englisch.
Wobei ich sagen muss, dass ich finde, bei deutschen Synchronisationen, jetzt explizit bei Kinofilmen oder bei Filmen, die im Kino laufen, finde ich, und das finde ich gut, mehr Wert auf den Dialog selber gelegt wird. Also, dass du wirklich verstehst, was die Leute sagen, weil sie es ja nachsynchronisieren, ist ja schon klar. Aber dass du nicht diese extreme Varianz, die Amerikaner haben, auch in der Lautstärke hast. Also das, so die klassische Szene New York im Verkehr, dass dort der Dialog schon gar nicht mehr so die große Rolle spielt, sondern der fast die gleiche Lautstärke hat wie die Atmo zum Beispiel. Das finde ich schon sehr deutlich hörbar.
Also ich finde es halt in Charakterfilmen, wo du während den Dialogen den Leuten ins Gesicht schaust, da ist es halt einfach auch brutal schwierig, jetzt den exakten Sinn rüberzubringen, wenn der jetzt in Englisch ein geflügeltes Wort oder eine Redewendung verwendet. Das ist halt einfach brutal schwierig. Mhm. Deswegen, ich finde, ganz ehrlich, die machen einen verdammt guten Job. Immer, also wirklich.
Ja.
Es ist nur halt leider so, wenn man da empfindlich ist, also auch empfindlich auf Herrgott, na, James Bond wird von Adam Sandler gesprochen und die kommen nicht drüber hinweg, dann das ist halt das ja, ist halt das schwierig. Ist also das ist halt
ja, also das, ja, was mich da extrem genervt hat oder was so das Negativbeispiel für mich für eine Synchro war, aber aus einem ganz anderen Grund, war, es gab mal einen Film mit Schwarzenegger und Stallone. Und Schwarzenegger und Stallone, da
Expendables vielleicht?
Nein, da ging es um so,
das ist vom
Gefängnisausbruch oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Und da haben die nicht die Eier gehabt, weil das in Deutschland der gleiche Synchrosprecher war. Die haben nicht die Eier gehabt, dass sie den Synchrosprecher beide Rollen sprechen lassen oder sie haben es nicht hinbekommen und haben in diesem Film für einen Stallone einen anderen Synchrosprecher gemacht. Mm.
Ja, Stirb langsam 3.
Ja. Stirb langsam 3.
Ja.
John Travolta. Ganz fies.
Ja.
Naja. Übrigens, wer sich das Phänomen, das ich gerade versucht habe, schlecht und recht zu umschreiben, anhören will, The Dark Knight. Das ist ganz extrem. Also dieser Unterschied in der Lautstärke, und ich meine wirklich ordentliches Englisch zu sprechen und zu verstehen zu können, aber teilweise echt
skiven. Ja, aber jetzt gerade bei Dark Knight ist die Stimmmelodie von Christian Bale in dem Anzug, dieses Tiefe, das ist, also für mich macht das einfach so viel aus. Das hört sich
Ich will wissen, was er sagt.
Deswegen, also es tut mir leid, aber ich schaue es echt nur mit Untertiteln an. Also englische Untertitel, eben genau aus dem Grund.
Aber da kann ich mich dann nicht konzentrieren. Das ist das andere.
Ach so.
Weißt, ja, das also dann konzentriere ich mich viel zu sehr auf die Untertitel.
Ja, nee, also da habe ich tatsächlich das Problem, also ich kann auch einigermaßen gut Englisch, aber es ist für mich so, wenn ich es ohne Untertitel anschaue, dann muss ich mich so brutal konzentrieren, um das alles zu verstehen, dass ich vom Film fast nichts mehr mitbekomme. Also das ist
aber ähnliches Thema, wie was habt ihr denn für ein Tonsetup? Also Martin, du hast eine Sonos Soundbar, glaube ich, oder?
Noch, ja.
Und Stefan?
Müll.
Okay. Nee, weil ich hab ja seit ewigen Zeiten so einen Denon AV-Receiver unterm einfach dastehen, weil ich mir den irgendwann mal, wobei so alt ist er gar nicht, der ist glaube ich so 5-6 Jahre alt. Das war so der erste, der 4K HDR konnte, obwohl ich noch keinen 4K-Fernseher hatte. Und bei dem kann man diese Dialogverstärkung quasi einschalten, dass der auf dem Center Speaker im Prinzip mehr Lautstärke gibt und den Dialog ein bisschen unterstützt. Und das hat mir an der Stelle auch geholfen. Also gut, ich meine, Stefan ist jetzt kurz weg und kümmert sich, glaube ich, um seine Tochter. Aber das hilft manchmal schon. Also
beim Sound Setup, ich bin ja, ich habe eine Sonos Beam V, also Gen 1. Und ich muss jetzt tatsächlich mal zwei Sachen sagen zu dem LG. Wenn der auf dem Standfuß ist, dann ist der Sound, sagen wir mal, okay. Mhm. Also damit kann man schon Skispringen im Fernsehen anschauen, ohne dass man selber aus dem Fenster springt. Mhm. Das geht schon, weil der unten, das funktioniert wahrscheinlich wie so eine Welle, dass das ein bisschen weg macht. Das ist ganz okay. Jetzt habe ich, also wenn er an der Wand hängt, dann ist das wirklich Blechdose, ganz schrecklich. Mhm. Aber dafür habe ich jetzt ja die Sonos Beam. Mhm. Allerdings bin ich geneigt, entweder die Beam gegen eine Gen 2 zu tauschen, weil die Beam halt keinen Atmos kann. Mhm. Und das hätte ich schon gern. Aber muss echt sagen, wer einen Fernseher ohne Soundbar hat, der verpasst wirklich was.
Mhm. Nee, also ich habe mal so eine Soundbar bei meinem Vater ausprobiert. Und ich komme mit denen auch nicht klar. Also ich finde das einfach, ich weiß nicht, also das war auch eine relativ teure, das war zwar eine von, ich glaube von Bose sogar, die wir damals ausprobiert haben. Die hat schon okay einen Sound gemacht, aber halt irgendwie keine Atmosphäre. Und ich stehe auf dieses, ich habe jetzt so ein 5.0 Setup, also weil ich meine alten Standlautsprecher quasi als Left- und Right-Speaker habe, wodurch halt der Bass relativ gut rauskommt, also ich brauche keinen Subwoofer, zumal über mir mein Kind schläft und wenn wir dann wirklich mal Kinofilm anschauen, dann reduziert sich's halt eh, beziehungsweise müssen wir eh so leise spielen, dass da einfach diese Bässe überhaupt nicht rüberkommen würden. Ich überlege gerade, ob ich auf 7.0 gehe und noch, weil Dolby Atmos kann ja auch Top Speaker und High Front und wie sie alle heißen, ob ich da noch zwei Lautsprecher irgendwie dazu pack. Aber so grundsätzlich würde ich eigentlich immer beim Receiver bleiben, weil das einfach für mich die sinnvollere Wahl ist, weil es einfach halt dafür gemacht ist und schon allein akustisch halt über diese 5 Lautsprecher mehr rüberkommen kann, als über einen zentralen.
Ja, aber also das vermisse ich nicht und ich könnte das auch momentan räumlich auch gar nicht vernünftig unterbringen. Hinter der Couch ist das Fenster.
Ja, okay.
Da ist halt schwierig. Oder beziehungsweise die Lodger eigentlich, das Fenster zur Lodger. Ich habe einen kompletten Glasfront in der Seite. Also es würde nicht wirklich gut passen. Mich würde mal interessieren, das ist ja übrigens, also das tut mir fast weh. Dass du das, ich weiß nicht, hast du bei deinem Sony, als ich den angeguckt habe, ich habe ja den A80J angeguckt, mhm. A90. Mhm. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Fernseher gesehen, der so einen wahnsinnig guten Sound hatte. Weil der nämlich eine Technik drin hat, und ich weiß nicht, wie die das machen, dass die das schaffen, dass der die ganze Fläche des Bilds als Resonanzkörper funktioniert. Das war so irre. Ich war im Mediamarkt drin gestanden und habe mir gedacht, das kann gar nicht sein. Der muss irgendwo, also, und okay. Du hast es dann auch gesehen vor allem auf dem A90 hat man es dann hinten gesehen, wie die, also das war echt irre. Ich habe das gar nicht glauben können. Okay. Das fand ich echt, das ist irgendwie so eine spezielle Technik. Und das ist wirklich so, wenn du vor einem LG oder vor einem Samsung oder irgendwas stehst, dann kommt der Sound halt von unten. Mhm. Da sind unten die Lautsprecher, da sind unten die Ritzen und von unten kommt das raus. Ja. Und wenn du vor dem Sony stehst, dann kommt der Sound halt direkt aus dem Bild.
Mhm. Nee, ich fand das echt irre. Ich habe den noch nicht gehört, weil ich eigentlich...
Aber mach das mal. Ich muss mal gucken. Also ich schau mal jetzt hier parallel, ob das deiner auch hat. Da gibt's so ein.
Weil ich habe ja tatsächlich meinen alten Fernseher von der Wand genommen, die Kabel hängen lassen und den neuen Fernseher genauso wie er war angeschlossen und war todglücklich, dass dieses HDMI-CEC, also diese Gerätesteuerung auch weiterhin genauso funktioniert, wie sie soll. Nämlich ich habe ja so eine Schaltsteckdose dahinter, weil der interessanterweise im Standby mein Ensemble aus Receiver und Fernseher 30 Watt braucht, was ich immer noch nicht weiß, an wem das liegt, aber finde ich schon viel. Das heißt, ich habe die Schaltsteckdose, ich schalte die Steckdose an, wenn ich Fernseher schauen will, dann dauert es ungefähr eine halbe Minute, bis sie sich arrangiert haben, die Geräte, und dann kann ich mit der Apple TV-Fernbedienung alles steuern. Und insofern habe ich noch gar nicht ausprobiert, wie der ohne Receiver sich anhört.
Aber mach das
jetzt
mal.
Jetzt war ich kurz weg. Michi, hast du dann auch Satellitboxen, also ein 5.1 oder ein 7.1
System? Also ich habe momentan 5.0. Ich habe keinen Subwoofer, weil ich relativ große Frontlautsprecher habe. Mhm. Einfach früher von meiner Stereoanlage und die einfach genug Bass machen für mich. Ich habe die Satelliten oder die Real-Lautsprecher übrigens unter meinem Sofa. Das ist zwar wahrscheinlich akustisch der Horror für jeden, der sowas professionell betreibt, aber die sind halt aus dem Weg, stauben nicht ein oder stauben nur wenig ein und man sieht sie nicht. Und habe einfach Center-Speaker, auch alles diese GBL Control One. Und ich habe gerade mit Martin drüber gesprochen, also ich war bis jetzt von jeder Soundbar enttäuscht, was rauskommt.
Hm. Ja.
Also einfach, das ist nicht so immersiv, wo wir früher hatten, als als einfach dieses Setup. Und da kann man eben auch, Stefan, das war für dich noch, also in dem, ich habe so einen Denon Receiver und da kann man quasi die Dialoge verstärken. Das ist theoretisch ist es nur der Center Speaker. Ich habe aber den Eindruck, dass bei Dolby Vision der Dialog noch eigens kodiert wird und wirklich dann auf die Stimme einfach, da kannst du, ich glaube, von 0 bis 10 kannst du ihn verstärken. Mhm. Verstehst echt deutlich. Also es ist halt jetzt für uns gerade angenehm, weil wir halt relativ leise Fernseher schauen müssen, wenn der Kleine schläft, und dann verstehst du halt trotzdem noch alles. Und da treten halt diese Hintergrundgeräusche oder das Surround und Atmo ein bisschen in den Hintergrund.
Also ich habe das gerade geprüft nebenbei. Der Deiner hat nicht dieses, und das heißt Acoustic Surface Audio Plus. Okay. Und wenn ihr mal, also wirklich mal in den Mediamarkt oder irgendwo vorbeikommt, und da steht so ein Sony OLED, also A80 oder A90. Das ist echt verrückt. Also ich weiß nicht, Stefan, ob du es gerade mitbekommen hast.
Ja, habe ich.
Also wirklich, der Ton kommt halt vom Bild und nicht von unten irgendwo. Das ist echt verrückt. Also ich fand es total verrückt. Mhm. Zwei Sachen wollte ich noch mal kurz ergänzen. Schaltsteckdose übrigens. Schaltsteckdose ist bei einem OLED verboten.
Okay.
Weil, Ja, habe ich mich auch informiert. Es ist nämlich so, dass man beim LG OLED und bei den anderen, glaube ich, ist es auch so, man muss nach dem Ausschalten warten, bis es dieses Klack macht, das ist so ein Relais-Klacken. Mhm. Und erst dann darf man ihn vollständig vom Strom trennen, weil der nämlich alle, ich glaube, 4 Stunden oder 6 Stunden Laufzeit muss der diese OLEDs neu ausrichten. Und das macht er quasi, wenn er ausgeschalten wurde. Und okay. Wenn du dem dann den Strom wegnehmen würdest, dann würde irgendwie, keine Ahnung, den weißt du, was
brennen. Da passiert. Also ich habe da, ja. Ich habe da natürlich eine Hausautomation, weil der Sony natürlich auch in Home Assistant verwendet wird. Und ich kann den quasi einstellen, der hat, also ich habe so eingestellt, dass wenn der klackt nämlich auch, warum auch immer, auch so ein Relais-Klacken beim Ausschalten. Und ich habe ihn quasi so eingestellt, dass quasi eine halbe Minute, nachdem ich ihn ausgeschaltet habe, geht erstmal meine Hintergrundbeleuchtung aus und dann nochmal eine halbe Minute später schaltet sich die Schaltsteckdose aus.
Ja, also vielleicht nochmal zwei Sachen. Also eine Soundbar, das kann schon wirklich gut sein. Also die Sonos Beam ist schon wirklich eine echt gute Soundbar. Das muss man einfach sehen.
Aber wie hat die Delay oder also das heißt, der Fernseher weiß, wie lange er fürs Bildprocessing braucht und staltet den Delay dann auf ein Dings.
Ja, also das läuft ja über eARC, also das heißt Audio Return Channel. Mhm. Das heißt, du kannst auch lauter und leiser macht dann automatisch die Soundbar lauter und leiser und du musst jetzt nicht wie früher, keine Ahnung. Also ich habe ja die Sonos Beam bisher an meinem Panasonic, wo ich vorher hatte, der hat ja noch keinen ARC oder eARC. Ja. Also der hat ja noch kein eARC, deswegen hatte ich da eine Logitech
Harmony,
die dann eben die Sonos lauter gemacht hat. Also er hat auch funktioniert. Also. Mhm, aber es gibt keinen Delay, überhaupt nicht. Und ich bin da wirklich sehr empfindlich. Mhm. Und guter Bass, eine gewisse Räumlichkeit, also zumindest einen guten Stereo-Effekt, was mir manchmal wichtiger ist als dieses hinten und oben unten. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte schon, wenn, kennt ihr die Mediamarkt-Gutschein-Aktion? Bei dem Mediamarkt-Gutschein-Heft, das gab es Anfang des Jahres, da gab es immer 3 Produkte und ich war leider zu spät dran, weil da gab es nämlich von LG die SN9Y, also die große Soundbar, die gab es zu wirklich einem echt guten Preis. Und leider war ich zu spät dran, sonst hätte ich wahrscheinlich die sogar gekauft, einfach nur um es mal auszuprobieren. Mhm. Weil die wäre halt atmosfähig und die hätte eben auch die Lautsprecher nach oben wegstrahlen. Also nicht nur Front, sondern eben auch nach oben für Atmos. Hätte mich jetzt schon mal interessiert. Aber so bin ich mit Sprachverständlichkeit, Dynamik, Bass, Höhen, Stereo-Effekt. Kein Vergleich zu den Lautsprechern, die im Fernseher drin sind. Also wirklich, das ist echt, echt gut. Echt gut. Muss ich sagen. Ja, und vielleicht nochmal eins, was mich wirklich wahnsinnig macht beim LG, ist Folgendes. Der LG hat ein Menü, das heißt Universalsteuerungssteuerung. Ding. und da steckt man irgendwelche Geräte an und dann sagt er automatisch, hey, ich habe da ein neues Gerät erkannt und ich weiß, das ist jetzt eine PlayStation 5 und so und mit PlayStation funktioniert es total super. Also wirklich toll. Einschalten, ausschalten, alles tipptopp. Dann erkennt er auch alle anderen Geräte so, unter anderem blöderweise auch die Apple TV und sagt, ich bin so schlau, ich weiß, das ist die Apple TV und du kannst auch problemlos deine Apple TV mit der einen Fernbedienung steuern, funktioniert wunderbar. Blöderweise macht er das zu schlau, er nimmt nämlich das Infrarotsignal und schickt quasi das Infrarotsignal an die Apple TV. Das geht schon, aber das will ich nicht, weil ich will das Ganze über HDMI CEC haben. Wo ich nämlich die Apple TV einfach in den Schrank stellen kann. Jetzt muss sie draußen stehen, weil sie sonst nicht sichtbar ist. Und ich habe es kurzzeitig mal hingebracht, weil der LG, ich konnte ihn überlisten, indem ich die HDMI-Eingänge gewechselt habe, weil ich ja mein Arc-Gerät anstecken musste. Mhm. Deswegen habe ich den HDMI-Eingang gewechselt. Dann habe ich den HDMI-Eingang gewechselt, dann kannte er das Gerät nicht mehr und hat einen generischen DVD-Player draus gemacht. Mhm. Der ließ sich mit HDMI CEC steuern.
Und du kannst es doch nicht überschreiben, oder?
Nein, ich kann das schon irgendwie überschreiben, aber dann sagt er zu mir, hey, das ist ein DVD-Player. Sag mal bitte, welches Gerät das ist. Mhm. Von welchem Hersteller. Aber man muss jetzt schon mal sagen, grundsätzlich machen die das echt, also das ist wirklich cool gemacht. Das ist das Menü und in dem Menü ist dann das Fenster, wo du zum Beispiel die Set-Top-Box hast. Also ich habe eine Telekom Entertain Box und die ist dann da drin in so einem kleinen Fenster und dann sagt er, ich drücke jetzt mal die Taste nach oben und du sagst mir dann, ob das auch wirklich funktioniert hat. Und dann drückt er das und dann wechselt halt das Bild dran.
Das kenne ich schon umgekehrt gut. Von den Fire TVs mit der neueren Fernbedienung. Wenn die an so einen Hotelfernseher ansteckst, dann kannst du ja quasi, dann erkennt er über HDMI, was es für ein Hersteller ist. Und bietet dir dann an, dass du quasi über den Infrarotteil von dieser Fernbedienung damit quasi lauter leise auf dem Fernseher machst. Also das fand ich schon immer ganz gut.
Aber ansonsten muss man sagen, also bedienungsmäßig ist es so, Magic Remote finde ich ganz cool. Also das ist echt ganz, ganz gut. Und ich finde es auch gut, dass sowas wie, wenn du Bock hast, machst halt alles mit der Apple TV Fernbedienung. Lauter, leiser, einschalten, ausschalten, Standby, funktioniert alles mit der Apple TV Fernbedienung, ohne dass man irgendwas machen muss. Also es ist einfach schön, dass es da beide Wege gibt. Also finde ich gut. Bin echt eigentlich wirklich sehr zufrieden.
Wie oft habt ihr euren Apple TV schon geupdatet oder habt ihr den schon mal austauschen müssen? Seit wie lange habt ihr die Geräte?
Also ich habe zwei Apple TVs, einen im Schlafzimmer, einen im Wohnzimmer. Den im Schlafzimmer, das war tatsächlich das Developer Kit, das es von Apple gegeben hat, als er neu rausgekommen ist. Das ist halt der Full HD Geschichte. Und die 4K hier im Wohnzimmer, den habe ich jetzt locker schon seit 7 Jahren, 8 Jahren.
Also ich habe gerade geguckt, den ersten Apple TV 6.11.2012. Dann der Apple TV 4K. Ah nein, das ist ein Apple TV 2. Also ich habe einen Apple TV 2 auch gehabt, den habe ich dann verkauft und dann habe ich den Apple TV 4K. Wann kam denn der raus?
Das schaue ich gerade auch nach.
iTunes, oh, kennt ihr noch iTunes Match? Oh, verrückt. Ja, hier steht nicht. 2014 kam mein iTunes Match Abo läuft ab.
Ich habe mich ein bisschen getäuscht, also der kam 2017 raus, also 4 Jahre habe ich den jetzt. Der 4K.
Ja, ich habe den dann auch so lang, also beide.
Der Grund, warum ich frage. Ich habe das Gefühl, dass, ich sag mal so, alle 3 Jahre, wenn es bei Amazon Black Friday Week Deals Sonderangebote gibt, werden die Fire TV Sticks langsamer. Und zwar deutlich merkbar. Ich weiß, das ist jetzt, das läuft schon sehr in die Richtung Verschwörungstheorie. Fakt ist aber, nach 2-3 Jahren werden die echt so, dass man echt nicht mehr viel Bock hat, die zu benutzen. Die kosten dann zwar ein Zwanni, und ich halte das hier jetzt mal für unsere Hörer in die Kamera.
Das ist lustig, das sah jetzt gerade so ein bisschen aus, wie wenn du eine Dildo-Packung
Ich habe jetzt auch im ersten Moment gesagt, ist das jetzt ein Buttplug oder was?
Das wurde jetzt verpixelt und es sah aus wie eine verpixelte Dildo-Packung.
Ja, ich hab auch die falsche Packung verwendet. Also, das ist halt das, was ich hier so rumstehen habe. Fürs
kam das im schwarzen Umschlag?
Das ist mir jetzt, als wir darüber geredet haben, wirklich aufgefallen. So.
Stefan, ich kann dazu tatsächlich was sagen, weil das ist nämlich noch gar nicht so lange her, da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ja Ich bin ja mit meinem Büro ins Schlafzimmer gezogen, dann ist im Schlafzimmer dafür der Fernseher geweicht und dann habe ich ja versucht, an meinem Monitor, weil ich habe ja zwei, so einen Fire TV Stick anzustecken, um dann damit mal so Fernsehen zu gucken. Und ich hatte noch einen Fire TV Stick, keinen 4K, sondern einen normalen. Und ich war erschrocken, wie langsam und schlechtes zu bedienen ist, wirklich. Also es war echt so, dass man eigentlich sagen musste, also das macht keinen Spaß. Also es hat wirklich keinen Spaß gemacht, durch die Menüs durch. Also wirklich alles langsam. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der ist halt langsam und habe mir auch im Prime Day den 4K für 20 Euro oder irgendwas gekauft. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ein gutes. Also ich bin immer noch, also echt, ich bin ja Apple TV Nutzer und bin das sehr gerne, aber ich muss wirklich sagen, dieses Fire TV ist schon echt ein ganz feines Gerät. Also das funktioniert wirklich, wirklich ganz gut. Klar, ein bisschen nervig ist das auch mit der Werbung auf der Startseite und dass man das nicht selber irgendwie so einstellen kann, wie man das haben will. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber für das Geld ist es wirklich eine ganz, ganz große Leistung, die da bringen. Die Fernbedienung ist halt wirklich sehr knarziges, billiges Plastik. Aber echt, ist wirklich gut. Aber ich stimme dir zu, mein Apple TV ist älter als der Fire TV Stick, der so langsam ist und läuft wie am ersten Tag. Wobei man auch sagen muss, die Bedienoberfläche vom Apple TV ist aber halt auch immer noch genauso. Und das ist die Kritik, die ich ja schon mal gebracht habe. Mir würde es schon auch mal gefallen, wenn es da ein bisschen moderner wäre, weil im Endeffekt ist das, also man kann sich das Apple TV tatsächlich so vorstellen wie ein iPhone. Da gibt's halt Icons und die Icons kann man anklicken und dann kommt man in die Apps rein und die Apps sehen im Prinzip alle relativ gleich aus. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so, also sagen wir mal zum Beispiel YouTube. Bei YouTube ist es so, da gibt's in allen gängigen YouTube-Apps ist es halt so, wenn du da kurz drauf stehen bleibst, dann fängt das Ding halt zu laufen an und so. Und das tut halt das beim Apple TV alles nicht. Das ist halt
naja, gut, ich mein, ein
bisschen oldschoolig.
Die YouTube-App auf dem Apple TV, die ist ich glaube, die, mal abgesehen vielleicht von der Sky-App, das Schlimmste, was es so auf überhaupt an Medienabspiel Software gibt, finde ich. Also ich komme damit überhaupt nicht gleich. Ich wollte gerade über die Sky-App ranten, als du mit YouTube angefangen hast, weil die Sky-App natürlich genau das nicht macht, nämlich die ist keine, ich glaube, das ist keine Apple iOS Native App, sondern das ist so eine Cross-Plattform-Geschichte und die versucht halt alles selber zu machen. Das heißt, die verwendet auch nicht den Original Media Player von Apple, sondern die hat selber eingebaut, was dazu führt, dass du halt zum Beispiel auch diese, also auf der Apple Remote, wenn du da auf dem, also ich habe ja noch die ältere, ohne Tasten, wo oben dieses Touchpad ist, wenn du da so an die Seite wischst und drückst, dann springt der so 15 Sekunden vor. Und, ja. das funktioniert in der Sky-App zum Beispiel nicht. Du kannst in der Sky-App nicht mal einfach scrollen, also du kannst nicht auf den Zeitstrahl gehen. Normalerweise gehst du auf den Zeitstrahl, drückst dann auf das Touchpad, dann kannst quasi scrollen an die Stelle, wo du hin willst und nochmal drücken, dann spielt er an der Stelle ab, sondern du musst da halt original in 2 Minuten Sprüngen durch diesen Film oder durch diese Szene springen und das ist echt, also das ist echt grausam. Aber
was ich dazu noch sagen kann, nur weil wir gerade bei der Sky-App sind, mach nie einen Fehler und schau eine Folge von irgendwas nur zur Hälfte an.
Ja.
Geh dann in die TV-App, also die normal, also Stefan, muss man vielleicht für dich auch nochmal sagen. In der Apple TV gibt es eine TV-App, so heißt die. Und die sammelt aus allen Streaming-Diensten, die du hast, in Klammer fast, außer Netflix, weil die Arschlöcher sind, einfach die Sachen, die Serien, wo die nächsten Folgen kommen und sagt, das hast du noch zum Angucken, das hast du schon angeschaut und so. Und überall ist es so, wenn du irgendwas angefangen hast, du klickst wieder drauf und er macht halt an der Stelle weiter, wo du aufgehört hast. Nicht bei Sky. Bei Sky fängt er einfach von vorne wieder an. Der sagt, das hast du noch nicht gesehen, fang einfach von vorne wieder an. Und dann, wenn du nicht spulen kannst, ganz super.
Nee, so, und jetzt, und jetzt ist der perfekte Zeit. Ich habe gewartet. Ich habe lange gewartet, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, über die ARD zu run.
Oh ja.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Man kann ja gute Inhalte nicht nur anschauen, sondern auch hören. Neue Hörspielserie der ARD. Der Name der Rose. Umberto Eco. Schön. Tolle Sprecher. Chörgesänge. Richtig fett auf vier Teile verteilt. Was eh schon eher ein bisschen schwierig ist. Alle so 80 Minuten lang. Also einfach guter Content.
Kannst du mich nur kurz abholen? Also das ist sowas wie Podcast, nur so profimäßig oder vorlesen.
Also wirklich ein Hörspiel.
Also kein Hörbuch, sondern ein Hörspiel.
Sowas wie drei Fragezeichen für Erwachsene.
Also ein Hörbuch ist ja normalerweise was ein Sprecher vorliest. Und ein Hörspiel ist quasi wirklich so mit unterschiedlichen Stimmen.
Okay, also dann Justus Jonas, mach mal weiter hier.
So. Das Hörspiel ist geil. Es ist wirklich, wirklich gut. Aber ich hab's immer noch nicht fertig gehört, weil ich jedes Mal in mein Handy, Smartphone, Ding reinbeißen will, weil ich es über die ARD Audiothek höre. Das ist eine App, die angeboten wird. Da gibt's Podcasts, unter anderem den mehrfach ausgezeichneten mit Drosten und so weiter und so fort. Und ich bin davon ausgegangen, dass diese App so ähnlich funktioniert wie jede Podcast-App oder zum Beispiel wie Netflix oder Spotify, dass ich da drauf gehe, ich suche mir was aus, ich klicke auf Play, höre was an und muss zwischendurch halt stoppen oder auf Pause drücken. Bei einem 80-Minuten-Hörspiel kann das passieren. Das geht auch, wenn ich aber zwischendurch eine andere App öffne, dann ist der Play-Button einfach weg. Also ich kann zurück zur App gehen, sehe dann aber wieder den Podcast von Drosten und nicht der Name der Rose und auch nicht, wo ich aufgehört habe, in meinem 80-Minuten-Hörspiel gehört zu haben. Okay. Ist schon mal ein bisschen scheiße. Es kommt vor allem dann vor, wenn ich zwischendurch andere Audio-Apps öffne, also Spotify. Also ich höre erst etwas bei der ARD und dann will ich ein bisschen Musik hören. Und ARD sagt, nein, du sollst keine anderen Audio-Apps neben mir haben. Okay, ist noch ein bisschen verschmerzbar. Könnte es sein. Aber ich komme auch nicht auf das Hörspiel zurück, sondern ich muss auf die Suchleiste gehen, muss jedes Mal der Name der Rose eingeben und dann habe ich vier Kacheln. Und jedes Mal ändern sie sich. Jedes Mal ist links oben eine andere Folge dieses Hörspiels angezeigt. Mhm. Und ich könnte ausrasten und ich verstehe nicht, warum das so ist. Helft mir oder helft den Menschen bei der ARD.
Was heißt, der Play-Button ist weg?
Nein, ich höre meinen Inhalt bei der ARD, wechsle die App, also zum Beispiel zu Spotify.
Und spielst dann da was ab?
Genau. Und danach mache ich wieder die ARD-App auf. Und bei Netflix zum Beispiel, oder so bin ich es halt gewohnt.
Also ja, ich gehe hier auf Play.
Ja?
Dann gehe ich hier raus und gehe zum Beispiel auf meinen Podcast-Player.
Und spiele. Schließ mal die Technikblase ab.
Und spiele einen Podcast ab.
Genau.
Und dann wechsle ich zurück zur ARD-App und
warte mal ein bisschen. Probier's mal aus.
Ja, aber das kann natürlich also auch einfach ein iOS-Thema sein.
Oder ist es ein iOS-Thema tatsächlich? Also
nein, bei iOS geht's bestimmt.
Also sagen wir so, ich habe diese App gerade aufgemacht und bin erstmal nicht damit klarkommen. Und das geht mir eigentlich normalerweise nur mit Spotify-App so. Wenn man nämlich mit Spotify versucht, ein Hörbuch zu hören, da rastet man ja eh aus, weil das meistens hat man dann vergessen, irgendwie den Shuffle rauszumachen. Und
Halt. Das gibt's jetzt nicht mehr.
Wie, das gibt's nicht mehr?
Nein, es gibt jetzt, Adele hat das durchgesetzt.
Ja, das ist den Shuffle-Modus gibt's schon noch. Es gibt nur nicht mehr
den großen,
doch, natürlich, aber nicht mehr den großen Shuffle-Button.
Ja, genau.
Es war ja eine Zeit lang, wo du, wenn du ein Album oder wenn du einen Spotify-Inhalt aufgemacht hast, dass der Play-Button schon ein Shuffle-Button war. Das ist ja auch völlig gestört eigentlich.
Ach so, okay. Ich habe schon ewig nicht mehr auf Spotify geguckt. Aber wie shuffle ich dann auf Spotify jetzt?
Du musst dann oben diesen kleinen,
okay.
Dieses kleine Icon musst du anklicken, aber es gibt keinen eigenen mehr
Shuffle-Button. In dem Player-View muss dann auf Shuffle gehen, okay. Und aber ihr merkt sich das trotzdem weiterhin, weil das war immer so mein Ding. Ich habe halt irgendwie eine Playlist angehört auf Shuffle, wollte einen Podcast oder nicht einen Podcast, sondern ein Audiobook hören, bin dann auf das Audiobook gegangen, hab dann auf Play gedrückt und dann kam irgendwie 1, 7, 3, 12, 4 und so weiter.
Wobei, wenn wir schon dabei sind, also auch bei der tollsten Audiobook-Software der Welt, auch bei Audible ist mir das jetzt schon dreimal passiert, dass ich ein Buch gehört habe, vor allem im Auto, CarPlay, und dann irgendwie das im iPhone aufgemacht habe und dann wollte ich im Auto weiterhören und dann fängt er einfach bei null wieder an. Und jetzt mal ehrlich, das ist schon echt
ätzend. Also was ich jetzt habe, ein ähnliches Problem oder ein genauso nerviges Problem für mich, wenn ich in den Tesla steige, dann verbindet sich ja mein Handy mit Bluetooth mit dem Fahrzeug. Wenn ich dann irgendwie Spotify oder Radio höre, dann läuft im Hintergrund trotzdem mein blödes iPhone weiter und spielt ab. Und dann kommst du irgendwie eine halbe Stunde später im Geschäft an oder fährst eine Stunde irgendwo hin und dann hast du einen Podcast. Also der eine Podcast ist dann schon vorbei und du bist schon mitten im zweiten Podcast, hast vielleicht schon einen kurzen Podcast zwischendrin übersprungen und kriegst einfach nicht mit, weil die App im Hintergrund einfach oder weil keine Ahnung, ob das an Tesla oder am iOS liegt, die Verbindung mit dem iPhone aufnimmt und einfach sagt, ja, spiel mal weiter.
Ja, das kann aber doch sein, wenn nur das Hands-Free Protokoll und nicht das AF, wie heißt das A, also nicht das Audio Protokoll verwendet wird, sondern
oder
ja genau, und das würde ich sogar als korrekt empfinden, wenn der sagt, ich verwende nur das Hands-Free Protokoll, also ich bin nur deine Freisprecheinrichtung, dass er dann weiterläuft.
Nein, der hat schon das andere Protokoll, aber der Tesla er weiß ja, dass da ein
iPhone... Muss am Tesla liegen.
Ja, aber der Tesla weiß ja, dass da ein Gerät verbunden ist, das gerade Musik abspielt.
Und muss am Tesla liegen.
Der Kanal ist ja nicht aktiv.
Ja, aber wieso spielt das dann eigentlich, also zumindest ist es bei meinen beiden Fahrzeugen ist es so, wenn ich mit einem laufenden Abspielgerät reinkomme, dann spielt er das sofort im...
Ja, der Tesla nicht. Der merkt sich die alte Quelle, verbindet sich trotzdem mit dem iPhone und sendet anscheinend kein Pausesignal oder was auch immer. Mhm. Oder das iPhone akzeptiert es nicht oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall total nervig. Was auch nervig ist, um das Thema Fernseher für diese Folge abzuschließen, sind HDMI-Kabel. Weil die ja nicht mehr einfach nur HDMI-Kabel sind, sondern da gibt's ja HDMI 1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.1 und so weiter. Und als ich meinen feinen neuen Fernseher bekommen habe, ich hatte ja davor, wie gesagt, nur Full HD, habe ich mir meine Kabel genau angeschaut und habe das lange Kabel vom Receiver zum Fernseher war so ein Billow irgendwas, keine Ahnung, 5 Euro Amazon Basics Teil ohne weitere Aufschrift und vom Apple TV zum Receiver war immer schon ein Full Super High Speed Kabel mit Ethernet innen drin und so weiter. Also so irgendwie so ein 15 Euro Kabel für 50 Zentimeter. Jetzt dreimal dürft ihr raten, welches Kabel kein 4K Full HD, kein 4K HDR kann. Natürlich nicht das billige Kabel, sondern das teure Kabel. Und ich habe natürlich erst gedacht, das liegt an dem Billo-Kabel, haben wir da noch ein zweites teures langes Kabel gekauft. Um dann festzustellen, an dem langen Kabel lag es gar nicht, sondern am kurzen. Also das ist auch.
Aber kannst du jetzt mir mal bitte, also wir hatten ja mal kurz schon die Diskussion. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich mit dem einen Kabel nur Chroma 420 bekomme und nicht 422. Und eigentlich sollte es laut Spezifikation und Apple TV auch möglich sein, sogar Chroma 444 zu bekommen. Aber das bekomme ich nicht. Und da, vielleicht kannst du mal gucken, was du, du hast jetzt hier deine Hand, hier Apple TV Fernbedienung da. Guck doch mal, was du da einstellen kannst.
Da muss ich gar nicht gucken. Ich weiß, dass ich nur 420 und 4 oder 400 und 420 oder sowas krieg.
Ach, du kannst nicht mehr 422 einstellen?
Nee, ich kann nicht mehr 422 einstellen. Es mag jetzt an meinem Receiver liegen, weil der, wie gesagt, der ist schon ein bisschen älter. Es mag auch noch an dem alten langen Kabel liegen. Ich muss jetzt mal vielleicht den Apple TV doch mal direkt an Fernseher anschließen und schauen, ob da irgendwie noch mehr rauskommt. Aber das tue ich mir jetzt erstmal nicht an, weil ich zum einen mit 420 ganz zufrieden bin und weil ich
Ich hatte schon das Gefühl, dass das 422 besser aussieht als 420.
Ich muss mal gucken. Oder vielleicht war es auch 420 und 422. Also 444 ist mir noch gar nicht angeboten worden.
Ja, mir eben auch nicht.
Was macht denn dieses Chroma?
Das ist die Farbunter Abtastungen. Also der das hat irgendwas mit der Komprimierung zu tun. Und es ist also wohl so, je hochwertiger, also je höher die Zahlen sind, desto weniger komprimiert ist es wohl.
Okay.
Ich könnte es dir vorlesen.
Und was macht das jetzt?
Ich habe das Gefühl, dass die, also zumindest verstehe ich das so, dass die Farbinformationen im Bild weniger stark komprimiert sind, wenn das Chroma höher ist. Also beziehungsweise Man könnte sich da wohl mal eine Doktorarbeit darüber angucken. Ich empfehle euch hier diesen Blogbeitrag, die Grundlagen der Farbunterabtastung.
Ich kann das jetzt gerade gar nicht mehr auswählen. Wo war denn das? Das war doch bei Video, Audio und Video, oder?
Ja, genau.
Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr auswählen.
Ich war gerade geistig umnachtet. Ich wollte dich gerade fragen, ob der Fernseher läuft, aber...
Also ich kann jetzt nur noch, also
ja, frag Michi lieber, ob die Aufnahme läuft.
Die Aufnahme läuft. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
Ich wollte vorhin schon fragen, ob wir eine Patreon-Folge machen oder eine. Ja, genau.
Nee, ich habe jetzt unter Video nur noch Format an Inhalt anpassen, HDMI-Verbindung prüfen und Videoeinstellungen wiederherstellen. Ich habe da diese Chroma gar nicht mehr. Also entweder ist jetzt noch irgendwas hinten runtergefallen.
Aber Martin, da hätte ich jetzt schon gerne einen persönlichen Test von dir. Am besten bald Jun, weil wir den Film ja alle drei kennen. Das mal hoch und niedrig zu stellen und dann ernsthaft zu bewerten, ob du einen Unterschied siehst.
Also ich hatte schon das Gefühl, ich habe wirklich ein paar Einstellungen versucht, weil ich ja am Anfang nicht so zufrieden war. Vor allem mit der internen App von dem LG war ich nicht so zufrieden. Das war aber dann auf dem Apple TV wirklich viel besser. Aber keine Ahnung, woran das dann genau liegt. Also die Chroma geben an, wie Helligkeits- und Farbinformationen über zwei Zeilen und meist vier Spalten gewichtet sind. Dazu zerlegen wir die Ziffern in die schon benannten, erwähnten Buchstaben A, B und C. A ist üblicherweise mit 4, einer niedrigen Zweierpotenz, beziffert. 4 Pixel in der horizontalen bilden eine Reihe von Graustufen, die wir der Einfachheit halber Chroma-Reihe nennen. B gibt an, wie viel Farbinformationen für die genannte horizonte Chroma-Reihe zur Verfügung stellen. Eine 4 bedeutet, dass jeder Pixel neben der Helligkeitsinformation einen Farbwert zugewiesen bekommt. Eine 2 heißt, dass halb so viele Farb- wie Helligkeitsinformationen eingespeist werden.
Ich habe es jetzt gerade für euch ausprobiert. Sobald ich das Format auf 4K Dolby Vision stelle, ist dieser Eintrag weg. Also wenn ich es auf 4K HDR stelle, dann kann ich zwischen 420 und 422 auswählen. Wenn es auf Dolby Vision steht, ist der Eintrag aus dem Menü einfach weg.
Wo kannst du das einstellen? Im Fernseher?
Nö, am Apple TV. Bei Videoformat.
Bei mir macht er das automatisch, glaube ich.
Würde ich mal nachgucken. Vielleicht macht das nicht automatisch und du musst auf Dolby Vision stellen.
Nee, bei mir, mein Fernseher, der Stefan wird das auch kennen, der zeigt oben immer schön an, jetzt Dolby Vision, jetzt HDR, weil ich ja gesagt habe, er soll das an das Ausgabeformat, also er soll einfach das Format direkt weitergeben. Das heißt, wenn es ein Dolby Vision Inhalt ist, dann gibt es in Dolby Vision aus. Wenn es keiner ist, gibt es nur in HDR aus.
Okay.
Also es steht bei mir sogar dran, da steht dann Dolby Vision und Dolby Atmos, beziehungsweise leider steht, seit ich die IR, also die Sonos Soundbar verwende, steht nicht mehr Dolby Atmos dran, sondern es steht nur noch Dolby Vision dran.
Aber vermutlich betrifft es dann ja wirklich nur die Oberfläche, oder?
Ja.
Und vielleicht kann man bei Dolby Vision die Chroma gar nicht auswählen, weil er immer das Beste verwendet, das er
kann natürlich
zur Verfügung
sein.
Hat.
Kann natürlich sein.
Naja.
Also jetzt haben wir hier, also ich kann euch zum Beispiel sowas sagen, dass eine professionelle Videoaufnahme eine ABC-Abtastung von 444 hat und Blu-ray und JPEG zum Beispiel nur 420 und NTSC 422. Und PAL 410.
Habt ihr einen Blu-ray-Player?
Jetzt habe ich kurz überlegen müssen. Spielt
meine PS5 nicht Blu-rays ab?
Ja, meine PS5 nicht, weil da kann ich kein Laufwerk rein, also da habe ich ohne Laufwerk. Aber ich habe noch eine PS4, mit der könnte ich Blu-rays abspielen.
Gibt's? Also ist eine 4K Blu-ray ein anderes Blu-ray-Format als eine Full-HD-Blu-ray? Oder ist das nur ein anderes Videoformat, das da aufkodiert ist?
Ich glaube, dass es sowas gibt wie Ultra-Blu-rays, weil das nicht mehr ausreicht, was da drauf ist. Also okay, da passen ja 50 Gigabyte. Ja, und 50 Gigabyte ist jetzt ja für eine unkomprimierte
Also die Blu-ray ist ja auch schon komprimiert, das war ja MPEG-2.
Wer kennt es nicht noch von Herr der Ringe Extended Edition, dass man die DVD wechseln musste?
Da habe ich übrigens, den Jahreswechsel auch viel Geld in iTunes eingeworfen, weil ich natürlich die ganzen Blu-rays, die ich hatte und eingelesen habe auf meinen Plex Medienserver, natürlich nur in Full HD hatte. Und ich jetzt bei iTunes, was habe ich denn gekauft? Ich glaube, ich habe Star Wars gekauft. Ich glaube, ich habe Herr der Ringe gekauft.
Star Wars? Ja. Star Wars?
Kann man das zumindest dann upgraden? Oder?
Ja, die anderen waren einfach Blu-rays, die ich hatte.
Die aber kann ich Star Wars, hat das jemand mal angeguckt, wie das Star Wars von Disney ist? Müsste mal gucken.
Ja, aber also Star Wars ist so ein, das will ich immer angucken, auch wenn ich gerade kein Disney abonniert habe.
Also ich habe immer Disney abonniert, glaube ich. Aber wenn ich es noch angucken würde, ich habe tatsächlich noch, also wirklich kein Spaß, die letzte VHS-Veröffentlichung hier.
Und was machst du dann da damit?
ich weiß nicht, viel mehr als die Schachtel anschauen kann man es eigentlich ja. nicht.
Oh, Peter Ford.
Ist das auch VHS oder?
Na, das ist schon DVD. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich noch auch immer noch per DVD schaue. Weil es das nicht auf Streamingdiensten
gibt. Ja.
Das finde ich, Cheers zum Beispiel ist auch eine unfassbar schöne Sitcom. Mit
Ted Danson und Kirstie Alley, großartig.
Ja. Da muss ich übrigens kurz noch einen Pick für. Gibt's oder ein,
und Woody Harrelson.
Ein Shootout für iTunes da lassen. Weil die
sind wir schon so alt.
Weil die ja tatsächlich ohne Aufpreis die 4K-Versionen oder die Full-HD-Versionen von gekauften Filmen auf 4K upgraden. Also ich habe halt viele Filme gekauft in den letzten Jahren und da sind viele davon jetzt einfach in 4K upgegradet, wie auch immer die Qualität ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber zum Beispiel die kompletten neueren 007 James Bond Filme oder eben Jason Bourne habe ich irgendwann mal die Trilogie gekauft oder die Vierer-Serie da. Die gab es mal irgendwie bei so einem Aktion für 14 Euro. Die sind jetzt alle in 4K. Also das ist schon.
Also übrigens, wir haben das, dass wir es nochmal hier für unsere Zuhörer. Das Ding heißt Ultra HD Blu-ray. Die hat in dem Dual Layer 50 Gigabit mit 82 Mbit pro Sekunde und im Quad Layer BDXL 128 Gigabyte.
Ah, okay, Quad Layer. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich mit meinem alten Blu-ray-Laufwerk, das ich hier habe, wahrscheinlich nicht mehr lesen können.
Gibt auch Triple Layer. Ja, also. Und die haben eine höhere Bildwiederholrate und vor allem den größeren Farbraum BT2020. Das ist aber tatsächlich, da lachst du jetzt, aber das ist jetzt Farbraum. Das ist wohl so, dass der LG eine Zeit lang den falschen Farbraum, also in einer älteren Softwareversion einen falschen Farbraum ausgewählt hat. Und du kannst dann den zwar umstellen, aber hat keiner gemacht. Das war aber tatsächlich so, wenn dein Fernseher sagt, das ist BT2020, aber es ist irgendein ganz anderes Format, das da reinkommt, dann sieht es echt kacke aus. Also so ganz unwichtig ist es scheinbar nicht, das Autosensing von dem Farbformat.
Eine Staffel von Cheers kostet bei iTunes übrigens 20 Euro.
Das
ist traurig.
Um mal das Thema zu wechseln, von Fernsehern weg. Ich hab einen kleinen Tipp für alle Nerds und Bastler und alle, die es werden wollen. Ich hatte ja bis vor kurzem einen Pi-Hole, um Werbung auszublenden aus meinem Netzwerk und Tracking und Malware ein bisschen rauszuhalten. Und Freund Pascal hat eine Alternative gesucht, weil er das auch unterwegs haben wollte. Und da gibt's eine feine Lösung, die nennt sich AdGuard. Das ist so eine Mischlösung. Es ist nicht Open Source. Die verlangen auch für Apps auf Mobilgeräten Geld, die dann noch zusätzliche Features haben. Aber du kannst es auch als kostenlos, als AdGuard Home heißt dann, kann man sich kostenlos runterladen und zum Beispiel auch auf dem Raspberry Pi installieren oder in einem Docker auf der Synology habe ich jetzt laufen. Und die bieten so einen DNS over HTTPS Dienst an. Das heißt, wenn du irgendwie eine Portfreigabe hast oder einen Reverse-Proxy über in deinem Netzwerk hast, das von außen drauf zugegriffen werden kann, kannst du dir da auch auf diesem AdGuard Home so ein Profil erstellen für iOS oder für macOS und kannst dann quasi von unterwegs über den DNS in deinem Netzwerk Namensauflösung machen und dann werden auch da Tracker und Malware und Ads halt ausgeblendet. Also falls ihr da draußen gerade an ein Pi-Hole in Verwendung habt und mal was anderes ausprobieren wollt, was aus meiner Sicht teilweise noch ein bisschen besser durchdacht ist, weil zum Beispiel auch die Upstream-Server, also aus dem Edgard raus, können DNS-Server HTTPS sein. Das geht beim Pi-Hole meines Wissens immer noch nicht. Da kann man auch dann eben noch mal einen Ticken mehr Sicherheit in seinen DNS reinkriegen und halt einfach sich vor so Quatsch schützen. Und bietet auch die Möglichkeit, zum Beispiel einzelne Geräte im Netzwerk über so einen Jugendschutzfilter drüber laufen zu lassen. Also zum Beispiel das iPad von meinem Sohn habe ich da jetzt so eingerichtet, dass es halt zum Beispiel nicht auf YouPorn kann oder sowas. Und das schaut mir ganz vernünftig aus, hat auch eine ziemlich schicke Oberfläche und gefällt mir eigentlich ganz gut.
Und du hast gewechselt, weil
weil ich immer mal wieder
was Neues? Oder?
Nee, weil ich auch, also weil ich unterwegs halt auch diesen Schutz haben wollte. Mhm. Und da gibt es zwar immer wieder so Dienste für iPhone oder so Apps auf dem iPhone, die dann so halt ganz normale Adblocker oder sowas anbieten. Aber das hilft halt auch nichts, wenn dir die ganze Zeit deine, was habe ich denn hier, eigentlich eh nicht mehr viel, aber zum Beispiel deine LinkedIn-App oder sowas halt irgendwelche Tracking-Kacke macht oder sowas. Und damit hast du halt das ganze System im Prinzip geschützt. Und hast trotzdem im Griff, dass deine DNS-Anfragen halt, oder hast halt ein bisschen dieses gute Gefühl, dass die DNS-Anfragen über ein Gerät drüber laufen, dass du vollständig im Griff hast und nicht auf einen Mobilfunkanbieter angewiesen bist.
Ist das schon too much, Martin?
Ich bin raus aus der Nummer. Ich hab weder die Pi-Hole-Geschichte noch die Edgard. Ich sehe Werbung als notwendiges Mittel an, um ein freies Internet zu haben. Und ich sehe auch Tracking Tracking auch als notwendiges Übel für bestimmte Geschäftsmodelle. Und deswegen habe ich da kein Bedarf. Und ich habe Pi-Hole ja auch schon mal eine Zeit lang laufen gehabt und das kommt bei uns im Haushalt auch nicht gut an, wenn man bestimmte Seiten gar nicht mehr sehen kann oder bestimmte Links in Google Shopping nicht mehr klicken kann, weil dann auf einmal irgendwie Fehlermeldungen kommen und so. Und ich habe da keinen Bedarf. Ich muss aber auch sagen, mich stört das auch nicht so. Und ja. Ich weiß, ich bin der Gläserne, vermutlich gläsern für alle. Und nein, ich was ich tue, ist halt klar, die wenn die Cookie-Banner kommen, dann alles ablehnen und App-Tracking in iOS ablehnen. Aber der Rest, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man, vielleicht ist es auch eine berufliche Geschichte, aber ich glaube, irgendwie muss sich halt auch die Kosten, müssen sich halt auch irgendwie refinanzieren. Also vor allem die Kosten für Server und so weiter, und die refinanzieren sich halt zum großen Teil durch Werbung. Klar, natürlich auch durch Paywall und Co. Aber wenn jeder einen Tracker verwenden würde, gäbe es wahrscheinlich kein freies Internet. Weil irgendjemand muss das Zeug bezahlen.
Was verstehst du unter freiem Internet?
Naja, also jetzt nehmen wir mal wirklich eine beliebige Nachrichtenseite. Die Nachrichtenseite gibt Geld aus, um die Infrastruktur bereitzustellen, gibt Geld aus, um die Redakteure zu bezahlen, gibt Geld aus, um Content einzukaufen. So, jetzt stellen die dir einen relativ großen Teil, natürlich ist es Agentur und alles Mögliche, aber die stellen dir einen relativ großen Teil kostenfrei zur Verfügung. Wenn jetzt sämtliche Geschäftsmodelle, also das heißt sämtliche Werbung, mit denen die Geld verdienen, nicht mehr stattfindet, wer bezahlt dann die Kosten?
Naja, also das, ich, ich nutze, also der Hauptanlass, wieso ich das nutze, sind ja nicht die Werbung, sondern die der Hauptanlass, weshalb ich nutze, sind, dass wenn du heutzutage halt auf eine beliebige, auf eigentlich fast jede beliebige Seite, egal ob das jetzt Nachrichten ist oder irgendwas anderes ist, Seite gehst, dass dann nicht nur die Nachrichtenseite dein Surfverhalten trackt, sondern dass der Ad-Server von dem Third-Level Anbieter dein Verhalten trackt, dass dann der Backfill-Anbieter dein Surfverhalten trackt und der Ad-Server von dem Shady-Service, der dann hinter dem Backfill Geschichte auch noch dein Surfverhalten trackt. Und darum geht's mir, dass ich diese Tracking-Geschichte ausschalte, weil ich das einfach nicht einsehe, dass das notwendig ist. Also
ich bin der Meinung, also da bin ich tatsächlich fest davon überzeugt, alle Leute, die Pi-hole und AdGuard und so weiter nutzen, sollten sich dann die Pur-Abos kaufen müssen. Da bin ich einfach, also ich meine, dafür ist es da. Du kannst bei vielen Seiten mittlerweile sagen, ja, ich möchte ohne Tracker und ohne Werbung surfen. Aber dann bin ich der Meinung, da musst du auch dafür bezahlen.
Also, weiß nicht. Also ich bin jetzt noch nie über, ich glaube, dazu nutze ich einfach die Nachrichtenseiten zu wenig.
Also Spiegel zum Beispiel. Spiegel hat es ja. Also bei Spiegel, wenn du da drauf gehst, dann kommt dann drauf, hey, das ist schön, dass du da bist. Du kannst bei mir entweder mit Werbung oder ohne Werbung. Wenn du ohne Werbung gucken willst, dann kostet das 3 Euro oder irgendwas im Monat. Aber du musst halt explizit sagen, ja, ich möchte den Content nutzen und bezahle es halt anderweitig. Und ich jeder, der halt Werbung nutzt, bezahlt halt dadurch, dass er die Werbung.
Ja, dann sollen sie halt Adblocker einbauen.
Ja, im Endeffekt ist ja ein Pur-Abo, ist ja so.
Also, aber also nochmal, ich erwarte ja nicht, also wie gesagt, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Ansätze, weil ich einfach vielleicht im Monat 5 Artikel auf Zeitungsseiten lese. Also da,
ja, aber du, also da, um da noch ein gewisses Maß an Verständnis zu schaffen, jetzt gerade, wo du in Obergünzburg wohnst und wenn in Obergünzburg was passiert und du es nicht per WhatsApp mitbekommst, dann ist ja zumindest die Möglichkeit gegeben, dass du das zum Beispiel bei einem Portal unseres Hauses dir anschaust. Und
das also ist, ehrlich gesagt, das letzte Jahr nicht passiert.
Ja, aber bei dir ist auch kein Vereinsheim explodiert, so wie in Kaufbeuren kürzlich zumindest.
Ja, aber da, ich meine, die Diskussion hatten wir schon öfter.
Klar.
Wenn diese Information hinter einer Paywall liegt, dann ist sie für mich nicht interessant, weil ich definitiv für eine Information kein Abo abschließe.
Aber okay, dann lass uns doch mal weggehen von den Zeitungsseiten. Jetzt nehmen wir mal an, du googelst irgendwas oder willst irgendwas wissen wegen AdGuard-Konfiguration, ja?
Ja.
Und du kommst auf irgendeine Seite oder du würdest keine Seite mehr finden, wo es heißt, du kannst es umsonst ohne Werbung und so weiter angucken, weil irgendjemand bezahlt einfach das Hosting und die Infrastruktur für die Informationen, die du im Internet irgendwo an beliebiger Stelle liest. Also das hat ja nichts, es hat ja jetzt nicht was mit Nachrichtenseiten zu tun. Aber selbst wenn du jetzt sagst, also es ist egal wer, aber es ist einfach so, das Zeug kostet alles Geld.
Dann sollen wir einen anderen Weg finden, mir Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, aber wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, dann muss man halt Plus-Abos machen oder nicht Plus-Abos, sondern Pur-Abos. Aber also es war, Stefan hat mich ja nach meiner Meinung gefragt. Ja, meine Meinung ist, wenn ich etwas umsonst konsumieren will und mit diesem umsonst kommt Werbung oder Tracking einher, dann ist es das, was ich dafür in Kauf nehme. Wenn ich sage, ja,
Tracking nein.
Ja, aber das Problem ist doch, Michi, wir stellen uns doch jetzt, also das ist jetzt wieder, wir wissen doch alle, wie viel mehr wert zielgerichtete Werbung ist im Vergleich zu Flächenbeschallung. Das wissen wir einfach. Was also da brauchen wir gar,
Wem wert?
Dem Werbetreibenden.
Werbetreibenden.
Ja, der bezahlt einfach mehr Geld, wenn er sagt, oh, da ist die Zielgruppe und da ist, also das ist jetzt jemand, der weiß ich, der wohnt in Obergünzburg, der interessiert sich für Fernseher und Technik und so weiter, dem spiele ich jetzt die Shelly-Werbung aus. Keine Ahnung. Aber dem Shelly-Betreiber wird es doch wichtiger sein, dass er dich erwischt und nicht die Oma, die hauptsächlich Mutantenstadel anhört und im Garten werkelt. Deswegen ist halt zielgerichtete Werbung oder beziehungsweise zielgruppengerichtete Werbung einfach für den Werbetreibenden besser und das heißt, dafür bezahlt er auch mehr Geld. Weil, wie gesagt, Flächenbeschallung, da verdient man einfach nichts damit.
Wieso sollte er mehr Geld verdienen, Geld dafür bezahlen, wenn er also ich meine, wenn er mehr Geld dafür bezahlt, macht es für ihn ja aber überhaupt keinen Sinn. Es macht ja nur.
Doch, das macht natürlich schon Sinn. Jetzt musst du, also Michi, du hast doch lang genug in dem Bereich gearbeitet. Wenn ich sage, ich beschalle 100 Leute zielgerichtet mit der Werbung, dann ist meine Click-Through-Rate vielleicht 10%. Und wenn ich sage, ich beschalle irgendwelche Leute mit der Werbung, dann ist es vielleicht 0,1%.
Ja, aber dann bezahle ich ja weniger als Werbetreibender. Ich bezahle halt weniger Kontakte. Von mir aus auch pro Kontakt mehr. Aber
ja, genau, das meine ich. Du bezahlst pro Kontakt mehr. Genau. Ja. Genau. Und aber pro Kontakt mehr bedeutet ja für jetzt ein Zeitungsportal, bedeutet ja auch, wenn ich sage, ach, hier werden nur die Leute mit der Werbung zielgerichtet ausgespielt, wo ich weiß, da verdiene ich mehr dran, da verdient letztendlich das Portal auch mehr daran. Also das ist einfach so, das ist eine ganz einfache Rechnung.
Ja.
Und ich kann das, es ist ja okay, dass es Piehole und natürlich übertreiben es auch viele, bin ich voll dabei, absolut.
Das Problem ist, es übertreiben nicht viele, sondern es übertreiben alle und zwar so massiv, dass ich damit einfach nicht mehr einverstanden bin.
Ja, das ist ja okay. Ich meine, du hast ja den Schritt, also ich meine, wir alle gehen ja den Schritt auch weg von linearem Fernsehen zum großen Teil, weil du halt am Abend keinen Film mehr angucken kannst, weil es einfach nur total scheiße ist. Ja. Also eben das ist ja, aber das ist ja auch eine Konsequenz zu sagen, ich mache das nicht mehr, weil mich nervt es so sehr und ich kauf's mir lieber. Das ist eine Konsequenz.
Genau.
Jetzt ist nur die Frage, was ist die Konsequenz zu sagen, ich will es nicht haben, bezahlen kann ich nicht dafür, also es gibt keinen anderen Weg dafür zu bezahlen. Also block ich's einfach und
genau, ich block's einfach.
Ist mir doch scheißegal, wenn es Internet ist mir nicht scheißegal. Vor die Hunde geht.
Das Internet wird dafür nicht vor die Hunde gehen. Ich erwarte einfach, dass nach 35 Jahren Internet sich einfach mal Geschäftsmodelle auftun, die für mich passen. Und das sind definitiv keine Abos.
Nutzt ihr bei der Firma, bei der du jetzt arbeitest, nicht die Tracker?
Nein.
Komplett gar nicht.
Also wir haben Google Analytics natürlich auf der Seite, aber wir haben natürlich auch einen sinnvollen Consent-Banner, der den Button keine Tracker nutzen genauso prominent anzeigt wie Tracker nutzen. Wir hatten Facebook-Werbung, die getargetet ist, die wir aber inzwischen weitgehend zurückgefahren haben und versuchen einfach über intelligente Ausspielung oder intelligente Plattformen, die wir bespielen mit unserer Werbung, halt die Zielgruppe über den Weg einzugrenzen. Und muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, Haustiere ist halt kein Thema, das du das sehr, sehr eine spitze Zielgruppe hat, sondern du hast halt einfach grundsätzlich die Hälfte der Bevölkerung, die ein Haustier haben in Deutschland.
Ja, aber Hund, Katze, Hamster wäre eine mögliche Unterscheidung.
Ja.
Womöglich.
Aber zum Beispiel, wir machen Podcast-Werbung im Bits und so Podcast zum Beispiel. Und da gibt's ja auch keine Zahlen, also ganz banal. Die haben halt irgendwie, Timo hat irgendwie eine Übersicht über YouTube, wo er seinen Stream macht und wo seine Videodateien dann abgeholt werden, halt so eine grobe soziodemografische Auswertung, aber er weiß natürlich nicht jetzt, wer seine Audiofiles abruft. Und wir sind mit dieser Werbung, was Return on Invest angeht, einfach wesentlich besser bedient als zum Beispiel mit Facebook-Werbung. Obwohl wir ganz klar, wie du gesagt hast, also wir haben 50% Steuerverlust allein aus der Tatsache, dass wir nur die Hälfte der Leute erreichen oder dass nur die Hälfte der Leute ein Haustier haben. Und wir verlieren wahrscheinlich nochmal so 30% von den Leuten, die Kleintiere haben, die wir nicht bedienen mit unserer Werbung. Und natürlich, ich meine, müssen wir nicht drüber reden, solange das funktioniert, diese Facebook-Geschichte, wollen wir die punktmäßig auch noch weiter verwenden. Also wir hatten jetzt schon den, natürlich, wie iOS 14 jetzt rauskam, letztes Jahr kam natürlich schon so eine Unschärfe rein, weil einfach iOS 14 ja dieses App-Tracking reduziert hat und teilweise ganz ausgeschlossen hat. Das haben wir natürlich gemerkt in den Zahlen, aber das ist halt ein Kanal von vielen, den wir bedienen.
Aber ist es dann nicht so, dass es bei ganz vielen ist, dass sie auch nur einen Kanal von vielen bedienen und insgesamt werden es dann extrem viele Kanäle und extrem viele Tracker, weil jeder auch ein bisschen was von diesem Kuchen ist es ja nicht mehr, sondern eher ein kleines Krümelchen abhaben will.
Ja, aber das ist ja genau die Krux an der Geschichte, die mich so stört. Und das habe ich ja, ich meine, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich habe selber 20 Jahre mitgemacht, was mich dann auch einfach an dem System so gestört hat, ist, dass wir über die Vermarkter ja nicht mal Einfluss darauf hatten, was auf den Portalen ausgespielt worden ist. Weil die Vermarkter ihre Plätze ja nicht selber bedient haben, mal abgesehen davon, dass wir unsere Werbung nicht mehr so schalten konnten oder nicht mal das komplette Inventar ausspielen konnten, weil einfach wir nicht genug Werbung im Lokalen machen konnten damals. Mhm. Das heißt, du hast auf jeden Fall Restplatzvermarkter gehabt, die dann wieder Restplatzvermarkter gehabt haben, und zum Schluss hat halt dann das Tracking dazu geführt, dass Malware auf irgendwelchen Rechnern gelandet ist, weil halt dann der vierte Hop plötzlich ein shady Service war, dem halt egal war, wie er dabei sich die Werbung bucht. Und da gab es ein paar Fälle, wo dann plötzlich Virenscanner geschmissen wurden bei uns auf der Seite, weil halt dann doch irgendwo ein Schadcode mit übermittelt wurde in so einem Banner, wo wir dann halt auch für uns damals direkt gesagt haben, wir verbieten unserem First-Level-Vermarkter die Werbeplätze weiter auszuspielen oder weiter zu vergeben. Dann haben wir lieber einen leeren Werbeplatz gehabt oder einen mit Füllwerbung von uns selber, als dass wir die Nutzer einfach so weit runterziehen oder in der Gefahr aussetzen, dass sie bei sich auf dem Rechner halt Malware haben.
Und wenn ich mir jetzt meine halblegalen Streams auf einer Seite, die ich jetzt nicht nenne, es sind immer nur zwei, und zwar zwei Stand-Up-Auftritte von Craig Ferguson, die es sonst ernsthaft nirgendwo zu kaufen gibt, anschaue, dann habe ich dafür für das Sicherheitsbedürfnis ein gewisses Verständnis. Auf der anderen Seite bin ich irgendwo auch, aber das ist sicher beruflicher Natur, bei Martin, wenn du sagst, ja, okay, es werden nicht alle machen, schlicht und ergreifend, weil nicht alle die technische Kompetenz haben, das zu tun. Martin nickt. Meinst du doch, oder wird's einfacher, oder zahlen die Leute dann? Weil das wäre ja dann der größte Witz im Hühnerstall, wenn die Leute 10 Euro für AdGuard, jetzt nur als Beispiel, bezahlen, die entsprechenden werbefinanzierten Webangebote, unerheblich, ob das jetzt Nachrichten sind oder was anderes, dann nicht mehr.
Also ich glaube schon, dass letztes Jahr hat er schon einen sehr großen Umbruch begonnen mit der personalisierten Ausspielung von Google Ad Server, dass das schon mal eingeschränkt wurde. Wir haben ja auch mit der GDPR gibt es ja auch ein paar Veränderungen in dem Bereich. Da wird es wird sich definitiv was verändern. Aber ich glaube auch, dass es dazu führen wird, dass manche aufhören werden. Also weil es einfach, also vor allem kleinere, die werden einfach sagen, warum soll das für mich ein Zuschussgeschäft sein? Also die ganz Kleinen, für die ist egal, weil die sagen, ein paar Euro kann ich schon bezahlen. Aber wenn du irgendwann, also ich nehme jetzt mal als Beispiel Foren. Also es gibt ja immer noch ein paar echt gute Foren. Es gibt immer noch ein paar ganz gute, die das so werbefinanziert machen. Wenn denen die Werbung wegbricht oder halt wirklich die Einnahmen durch die Werbung wegbrechen, weil die Werbung wird es ja weiterhin geben. Aber wenn die Leute halt sagen, ich habe so viel Streuverlust, also da passiert bei mir überhaupt nichts, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einige halt sagen werden, warum soll ich es denn noch machen? Also ich habe keine Möglichkeit, das anderweitig zu monetarisieren, weil das ist einfach eine ganz einfache Geschichte zu sagen, ich lasse hier Werbung von Google laufen und ich verdiene dann ein paar Euro damit, um meine Kosten zu decken. Ja, und irgendwann wird's halt dann einfach halt, also ich glaube, dass da ein paar einfach aufhören werden. Und ich glaube auch, dass wir im nachrichtlichen Bereich das Thema Paywall noch sehr stark zunehmen wird. Also ich denke, die Anzahl der freien Artikel wird sich relativ, also mittelfristig auf Agenturmeldungen bleiben. Also frei wird alles, was Agentur ist, sein. Rest, wenn, das ist ja auch okay. Also ich habe jetzt, ich bin der Schau bei Michi. Manche Geschäftsmodelle finde ich einfach super ätzend. Ich hätte seit wahrscheinlich 5 Jahren ein Spiegel-Abo, wenn man dieses verfickte Spiegel-Abo, wenn ich das blöde Magazin nicht haben müsste. Aber ich zahle ja keine 20 Euro im Monat. Mhm. Weil mich interessiert das Magazin einfach nicht. Es ist mir egal. Ich will das online lesen und der Rest ist mir egal. Aber da wird es halt, es wird Dinge aber, geben. Aber
Spiegel ist uns wahrscheinlich der Einzige, der das durchdrücken kann. Ich habe meine Frau lange belabert, dass wir uns endlich ein Zeitabo anschaffen, weil die teilweise.
Aber scheiß Print, oder?
Nee, dieses online. Weiß schon. Mhm. Weil die echt super spannende Artikel, also zumindest spielen sie mir sie aus, über Erziehung, über Kinder, über Ernährung und so. Also schon das, was mich schon bitzelt. Problem bei mir ist, ich habe die Hälfte, die ich mir in Pocket gespeichert habe, immer noch nicht gelesen.
Das ja, ist wobei, ja auch das, wo ich wirklich auch sage, da arbeiten so viele kluge Köpfe, die momentan anscheinend nicht mehr produzieren wie Paywall und Paywall-Optimierung und Retention-Management, dass sich die nicht mal zusammensetzen können in diesem ganzen Verlagsbusiness und ein Shared Model anbieten, wo man mit, keine Ahnung, 10 Euro im Monat klarkommt und halt meine 5 bis 10 Artikel im Monat, die ich lese, damit bezahlt. Da ist auch so viel schon einfach liegen gelassen worden. Es gab mal dieses Flatter-Modell, wo genau sowas die Idee dahinter war, ich glaube, wir haben sogar auf All-In mal damit sogar mitgemacht und ein paar Euro damit verdient. Aber das ist dann auch eingestellt worden, weil wir einfach die einzigen waren aus dem Verlagsbusiness, die da mitgemacht haben.
Naja, und weil Flatter, jetzt mal ehrlich, Flatter, das waren ja nur Freaks, die das benutzt haben.
Ja, aber es ist halt, aber warum? Weil es einfach nicht die Informationsdichte, oder weil es einfach hinten runtergefallen ist. Da bin ich fest davon überzeugt, wenn das irgendjemand von den großen Verlagen ernst genommen hätte damals, gut, das war jetzt halt auch schon irgendwie 10 Jahre her, aber wenn das einer von den großen Verlagen ernst genommen hätte, da vielleicht investiert hätte und das sinnvoll einbaut bei sich auf der Seite, dann hätte man damit ein, zwei Verlage, keine Ahnung, Bildwelt, irgendwas, Zeit, Spiegel.
Ja, aber die haben das doch. Der hat doch, wer der Gutjahr hat das doch gemacht.
Naja, das war Laterpay. Das ist ein anderes Ding. Bei Laterpay war ja die Idee, dass du quasi die Artikel liest und danach bezahlst. Das war auch von der Funktion her halt irgendwie total nervig, weil du dann, weiß gar nicht mehr, was das war. Wenn dein Cookie gelöscht hast, war, oder wenn die Cookies weg waren oder du anonym gesurft bist, dann hast du eh nichts mitgekriegt davon. Und das war halt, bei Flatter war es halt so, du hast auf den Flatter-Button gedrückt, im Hintergrund hat jemand hat auf deinem Flatter-Account ist damit ein Pin passiert und am Ende vom Monat ist halt an jeden Pin, ein gewisser Betrag von deiner Flatrate ausgeschüttet worden, die du bereit bist zu zahlen. Und das, ich halte es immer noch für eins der sinnvollsten Modelle überhaupt, die es so gab in den letzten Jahren, aber es hat halt keiner mitgemacht und dadurch sterben halt so Modelle. Und wenn, solange sich halt die Verlage immer noch auf dem hohen Ross befinden, dass sie vielleicht auch können noch, weiß nicht, wie lange es noch gut geht, und meinen, dass sie die einzige Wahrheit in den Systemen haben und jedes Geld in die eigene Tasche fließen muss und man damit klarkommen muss, dass man halt, wenn man einigermaßen angemessenen Überblick über die Nachrichtenlandschaft haben will, irgendwie 4-5 Abos braucht, dann das
funktioniert. Ja, aber braucht man das wirklich? Also nein, das ist jetzt meine ernsthafte Frage. Ich würde das ganz gerne unterscheiden, um einen nachrichtlichen Überblick zu haben, also wirklich Nachricht. Also das heißt, was passiert gerade in der Welt? Ich glaube, dafür braucht man momentan noch gar kein Plus-Abo.
Nö, da gehe ich auf Tagesschau.
Ja, egal, da gibt's ja ganz viele. Die einen gehen zur Tagesschau, die anderen gehen zum Spiegel, die nächsten gehen zur Allgäuer Zeitung. Also nachrichtlichen Überblick über das Weltgeschehen, das kriegst du immer noch kostenlos. Aber es ist die Frage, diese Hintergrundreportagen, die, wo sich wirklich jemand die Mühe macht und also wie beim Spiegel oder wie bei der Zeit, wo es wirklich darum geht, da setzt sich jemand hin und das steckt wirklich Arbeit dahinter, viel Arbeit. Da sehe ich schon das Problem, da muss ich mir eigentlich schon das eine oder andere raussuchen, weil einzeln kannst du es ja nicht kaufen, also geht ja nicht. Und dann hast du tatsächlich das, das würde mich interessieren. Also wenn man sich breit informiert, dann hat man das Problem, wie du gesagt hast, was kaufe ich mir denn dann? Kaufe ich mir 3, 4, 5 Sachen? Aber ich finde das nicht, also ich finde es immer noch, wir sind immer noch in der glücklichen Lage zu sagen, dass niemand uninformiert sein muss. Weil Information ist für mich was anderes als diese, ja, Long Reads oder Reportagen oder so. Sind für mich einfach unterschiedliche Sachen.
Und die gibt's ja selbst auch von den Öffentlich-Rechtlichen. Da vielleicht, jetzt habe ich ganz lange vorher über die ARD geschimpft, jetzt kann ich sie auch mal kurz loben. Die Doku über Sturm aufs Kapitol ist sensationell. Ist ja, noch klar. In der Mediathek.
Und nur so als, ja, by the way. Und da waren wir vor 10 oder 12 Jahren auch schon mal, wo die ersten Sturmläufe der Springerpresse gegen die Öffentlich-Rechtlichen gelaufen sind, wie es darum ging, ist denn eine App irgendwie ist das Rundfunk oder ist das ein Geschäftsmodell, wo sie den Verlagen überlassen wollen? Da war ja dann das Angebot von der ARD und vom ZDF auch ganz klar, hey Leute, wir zahlen euch Geld dafür, wenn ihr eure Inhalte bei uns in die App packt oder in die Kanäle packt, und damit würden wir quasi mit der Rundfunkgebühr einen Teil zumindest von den regionalen Themen monetarisieren können oder hätten das machen können als Verlag, und da einfach was davon abhaben. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, das zu remonetarisieren, dieser Invest in Journalismus. Aber auch da war halt irgendwie kein Interesse da. Und ich weiß nicht, wie man das auflösen kann, solange sich halt die Verlage nicht bewegen und solange sich irgendwie jeder meint, er muss sein Abo machen und keiner sich irgendwie mal Gedanken macht, wie man sowas vielleicht wirklich national angehen kann oder in verbunden angehen kann. Vielleicht auch die Vermarkter, dass vielleicht die OMS mal sowas raus tut, da passiert halt auch nichts.
Und
da
die OMS gibt es ja nicht mehr.
Seit 10 Jahren nichts.
Die OMS gibt es nicht mehr. Schon lang.
Was heißt lang?
Die wurde an Ströer verkauft.
Achso, meine ich ja. Ströer ist das Gleiche.
Ja, also es ist, das ist auf jeden Fall schwierig. Ich sehe halt immer beide Seiten. Also ich sehe natürlich auch sehr viel den Verlag, die, oder nicht nur den Verlag, sondern auch den Content-Ersteller. Und ein Content-Ersteller, der will halt für seine Arbeit Geld haben und der will auch für seine, und wir müssen jetzt nicht nur von Zeitungen reden. Das ist jetzt, YouTube ist ja zum Beispiel genauso. Jetzt habe ich einen Premium-Account, andere haben auch Premium-Accounts, andere gucken halt Werbung an. Irgendwie muss halt YouTube auf der einen Seite die Plattform monetarisieren und auf der anderen Seite müssen die halt auch an die Content-Creator halt schütten die auch Geld aus. Mhm. Also jeder will das Stück vom Kuchen haben und am Ende will jeder halt davon leben können. Gut, es wäre jetzt vermessen zu sagen, Google muss davon leben können.
Nee, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nicht bereit bin, für gute Inhalte oder für Inhalte, die ich regelmäßig konsumiere, Geld auszugeben. Das mache ich ja. Also ich habe diverse bezahlte Podcast-Abos, auch von Podcasts, die eigentlich noch kostenlos verfügbar sind oder die auch kostenlos verfügbar wären, um einfach die Inhalte oder die Creator zu unterstützen. Ich spende an diverse Portale wie zum Beispiel Netzpolitik oder sowas, weil ich einfach wichtig finde, was sie machen. Aber das ist mein Interesse halt auch ein bisschen, vielleicht weiß nicht, ob ich da ein Einzelfall bin, einfach zu diffus, weil mich einfach lokale Themen sehr wenig interessieren, beziehungsweise auch ganz banal. Ich meine, wenn man das Thema haben wir, wie ich bei der AZ war, auch relativ oft gehabt, wie viel Inhalte oder wie viel sinnvolle Inhalte hat man denn wirklich über einen Ort wie Obergünzburg pro Monat? Ich meine, das sind ja auch Dinge, die jetzt eher so im zweistelligen Bereich sind. Wenn wir mal einen Monat irgendwie 15 Artikel über Obergünzburg auf dem Portal hatten, war es ja meistens schon viel. Und dafür bin ich halt nicht bereit, ein Abo abzuschließen. Und ich bin bereit, insgesamt für diese Inhalte Geld auszugeben. Ich bin auch bereit, für einzelne Artikel Geld auszugeben. Und da müssen sich halt irgendwie mal jemand Gedanken machen, wie man das Geld vernünftig eintreibt, ohne an PayPal die Hälfte oder über die Hälfte abzudrücken. Und ich weiß nicht, ich sehe momentan nichts anderes wie irgendein Guthabenmodell, wo jemand, wo man Geld einzahlt, keine Ahnung, vielleicht mal ein Hunderter einzahlt und dann auf unterschiedliche Portale klickt und dann kostet der Artikel halt 50 Cent oder 1 Euro. Dann lese ich den für das Geld. Aber das Angebot macht mir halt niemand.
Und ich glaube, da bist du die Ausnahme.
Ja, da bin ich stark dabei. Beziehungsweise, also da ist die Zielgruppe in deinem Fall sehr, sehr spitz. Also du.
Also das ist ja, die Zielgruppe ist ja die Leute, die Tracker über Software und technische Lösungen abschalten. Das heißt, die sich auch nicht über Werbung monetarisieren lassen. Ich denke, dass die Zielgruppe sehr spitz ist von Leuten. Und deswegen glaube ich auch, dass so Modelle wie Flatter und Laterpay und Blendle und wie sie alle heißen, ich glaube, dass die deswegen auch scheitern. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie stehen wir denn zu einem Thema wie Readly zum Beispiel? Weil in Readly sind zum Beispiel, sind ja jetzt mittlerweile auch Tageszeitungen drin. Könnte sich das jemand vorstellen, zu sagen, ach, 10 Euro, puh. Also ich habe das mal gehabt, ich finde das ganz schrecklich. Also ich finde, das ist toll, das ist wahnsinnig viele Inhalte und so. Ich finde nur dieses Lesen auf diesen, also dieses Magazin-Lesen auf Tablet, das kommt ja bei mir einfach nicht gut an.
Das ist halt auch so ein Punkt. Blendle habe ich zum Beispiel, liest da auch regelmäßig, oder was heißt regelmäßig, vielleicht 5, 6 Artikel im Monat. Die schicken mir immer so die Übersicht und da ist ja auch wirklich viel gute Sachen dabei. Und da zahlen, keine Ahnung, was kosten das, ich glaube 75 Cent, zwischen 75 Cent und 1,50 oder sowas pro Artikel. Da bin ich ja dabei, auch Geld dafür zu bezahlen. Also es ist ja nicht so, dass ich, wie gesagt, ich will das ja nicht alles kostenlos haben. Mir ist durchaus bewusst, dass da Leistung im Hintergrund ist. Aber Blendle zum Beispiel habe ich nie verstanden, warum die sich komplett auf diese Zeitungsgeschichten stützen. Also wir als All-In damals, als damals schon ein bisschen unabhängiges Portal, das sich ein bisschen von der Zeitung abgegrenzt hat, wir hätten da gern unsere Artikel mit eingestellt, wenn wir eigene Stücke gemacht haben und die verkauft, aber das hat halt Blendle damals nicht zugelassen. Und das sind halt immer so Hürden, die aus meiner Sicht halt einfach nicht sein müssten. Und wenn halt im Blendle nicht nur Zeitungen, klar, ich verstehe dann auch, dass sie ein bisschen in den Anspruch haben, mehr oder weniger organisierten Journalismus zu betreiben, aber wenn da zum Beispiel Blogger oder sowas ihre Artikel einstellen konnten, dafür Geld verdient hätten, dann hätten die, glaube ich, ein viel breiteres Publikum ansprechen können, als es jetzt mit dieser Konzentration auf die Zeitungsverlage gemacht haben, die ja im Endeffekt damit eine eigene Konkurrenz oder die wahrscheinlich die Konkurrenz gesehen haben zu ihren Abos und zu ihren Paywalls.
Also ich habe jetzt gerade geguckt, bei Readly ist dabei die BZ, die Bild, dann die Welt.
Ja, damit fallen sie schon mal raus.
Und viel ausländische. NZZ ist dabei. NZZ wäre zum Beispiel was jetzt zumindest mal vielleicht ab und zu mal reingucken würde. Wobei die teilweise schon echt hardcore sind, ja.
Aber ja, die sind doch komplett abdriftet mit dem neuen Chefredakteur.
Ja. Aber also es gibt ja, Readly wäre ja so ein Modell und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mehr Leute wüssten, dass ihre geliebte Bild-Zeitung jetzt da auch drin ist, ja, ich weiß nicht. Also ja, es wird auf jeden Fall spannend. Es ist unbestritten, dass es Modelle geben muss. Ich bin nur der Meinung, dass du zu sehr. Ich glaube, dass das, was du machst, nur ein ganz, 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 ganz verschwindend geringer Teil an Leuten macht. Und ich glaube nicht mal, dass es im Bekanntenkreis nur einen zweiten gäbe, der das machen würde.
Der was macht, der
zum Beispiel Einzelartikel kaufen würde oder sowas machen würde. Ich glaube nicht, dass es da Leute gibt. Vor allem, ich meine, wir reden ja, wir sind die Technikaffinen, wir kennen uns aus. Ich glaube, es gibt einfach ganz viele Leute, die gar nicht wissen, was ein Tracker ist und die gar nicht wissen, was da überhaupt passiert und die einfach nur sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Ich komme jetzt nicht mehr auf die und die Seite drauf. Und dann kannst du sagen, ja, aber das ist jetzt voll gut, weil wir werden jetzt nicht mehr getrackt und so weiter. Und die sagen trotzdem, ist mir das scheißegal. Also, ja.
Wir werden es nicht lösen.
Wir werden aber bei der Lösung dabei sein.
Ja, ich weiß es nicht, ob wir da noch dabei sind. Oder ob das schon irgendwie unsere Nachkommen lösen müssen, die dann nach der Klimakatastrophe keine...
Die werden dann sagen, was? Ihr habt auf Papier gedruckt?
Ja, genau. Naja. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auf den Stefan noch warten sollen, weil ich müsste jetzt dann so langsam ins Bett.
Ja, ich auch. Weiß nicht, ob er noch kommt, aber
er hat gesagt, er ist noch mal schnell oben. Jetzt bin ich gespannt, was bei ihm schnell bedeutet.
Oben bedeutet vom Keller, nein, er hat ja keinen Keller, gell? Er ist ja irgendwie so wie bei dir, oder? Er ist
wieder im Keller, oder?
Ach so, stimmt. Ja, das stimmt. Ja.
Er ist doch wieder im Keller.
Was hast du denn, was schaust du denn gerade an Serien? Also ich gucke ja gerade auf Hinweis des unseres Freund Pascals Foundation von Apple TV. Mhm. Das ist schon ein bisschen abgefahren, aber
die,
gut.
Die habe ich mit meiner Frau angefangen, bin da aber irgendwie, wurden dann von Cobra Kai abgelenkt.
Finde ich aber auch nicht so gut, die aktuelle Staffel. Das ist irgendwie doch immer das Gleiche, oder?
Ja, das ist jetzt, ich hoffe, das ist die letzte. Oder haben die schon mal sich geäußert?
Ob noch
mal
eine um zwei sind? Noch mal verlängern wollen.
Oh, okay.
Bis zur Staffel 6, habe ich gelesen.
Ja, das muss jetzt eigentlich auch nicht sein.
Ja, vor allem ist es echt immer das Gleiche.
Muss nicht sein.
Ja gut, dann wenn der Stefan immer kommt, dann würde ich sagen, wir brechen ab an der Stelle, oder?
Ja, können dann, wir tun.
Dann wünsche ich dir einen geruhsamen Abend.
Das Gleiche.
Und dann hören wir uns. Hast du die Folge jetzt aufgenommen eigentlich?
Ja, habe ich.
Ah, gut. Okay. Ja gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und wir hören uns dann zum nächsten Mal wieder.
Genau.
Jetzt ein wieder regelmäßiger.
Das hoffe ich doch.
Also, macht's gut.
Bis dann.
Das ist eine reine Plauderei.
Ja, das ist ja gut, aber...
Nein, das ist nicht gut.